have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu nicht nur einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen, sondern auch noch zu einer neuen Season. Es gab jetzt keine Pause dazwischen oder so, deswegen vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wir haben es ja in den letzten Wochen ab und zu schon mal ankündigen lassen. Für uns, in unserem Verständnis offiziell, heute beginnt Season 4 von Double Step Back. Die Raw Basket ist Geschichte. Wir alle sind noch freudentrunken von dem Triumph der deutschen Mannschaft in Riga. Aber jetzt steht langsam, aber sicher die neue NBA-Saison schon wieder vor der Tür. Ich habe heute gelesen, dass das Training Camp bei den Magic am 30. September losgeht. Ich schätze mal, das wird bei allen Teams so mehr oder weniger der gleiche Termin sein.
Mhm.
Es wird Preseason geben und dann wird die Opening Night am 21. Oktober stattfinden. Und das bedeutet natürlich für uns, mein Name ist Lorenzo Di Gresti übrigens, dass wir uns in verschiedensten Formaten dem Saisonstart annähern. Und ich kann euch gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich da Bock drauf habe. Und der Bock, der erhöht sich natürlich nochmal, dadurch, dass ich das hier nicht alleine oder nicht mit irgendeinem Dahergelaufenen mache, sondern mit meinem inzwischen jetzt schon seit 3 Jahren kongenialen Partner. Dieses kleinen, aber feinen Podcast-Projekt, Julius Schubert, mein Freund, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Frühnachmittag.
Einen wunderschönen guten Tag auch an dich zurück. Ich kann es kaum erwarten, diese Folge hier mit dir aufzunehmen. Jährliche Tradition, unser Top 20 Spieler Ranking. Ich freue mich sehr auf die neue Season. Hoffentlich eine weitere von vielen, vielen, die da in den nächsten Jahren noch folgen werden. Und ja, es ist nicht mehr allzu lange hin. Ich weiß, dass das Warriors Training Camp am 29. schon losgeht. Mhm. Ironischerweise ein paar Tage vor der Deadline für das Qualifying Offer von einem gewissen Jonathan Kuminga. Das heißt, es kann
so
sein, dass die Kuminga-Situation noch nicht geklärt ist, wenn das Training Camp anfängt und dass diese ganzen Free Agents, die angeblich dann jetzt schon sicher kommen, sobald das feststeht, auch noch nicht am Start sind, wenn das Warriors Training Camp anfängt. Ziemlich kuriose Geschichte, wollen wir jetzt gar nicht ganz groß thematisieren. Wir werden noch heute, denke ich mal, über keinen einzigen dieser Warriors-Spieler reden. Ja, eventuell über einen, jetzt wo ich drüber nachdenke, eventuell über einen ganz kurz mal. Ist mir jetzt nur eingefallen, als du meintest, dass das Magic Training Camp bald losgeht, dass die Warriors-Kuminga-Situation immer noch alles so ein bisschen überschattet. Aber ja, ich freue mich sehr. Ich fand es dieses Jahr gar nicht mal so schwer. Also mit meiner Top 10 war ich eigentlich relativ schnell fertig. Die habe ich vor einer Weile schon zusammengestellt für mein jährliches YouTube-Video, was zum 6. Mal jetzt dann kam auf meinem Kanal, kurz nach Ende der Saison. Ich habe mich ein bisschen schwerer getan bei meinen Plätzen 11 bis 20, die wir heute besprechen, einfach weil da viele Spieler dabei sind, wo man irgendwie so ein Sternchen dahinter machen kann und sollte, vielleicht aus verschiedenen Gründen. Und ich freue mich sehr, das mit dir heute durchzukauen alles.
Ja, absolut. Wir werden gleich noch ein paar Minuten damit verbringen, so ein bisschen unsere Parameter und unsere Herangehensweise zu beschreiben. Dann werden wir, so wie letztes Jahr auch schon, damit reinstarten, dass ich meine Plätze 21 bis 30 kurz runterratter, die ich für das Jeden Tag NBA Community Consensus Ranking eingereicht habe. Und das wird dann so ein bisschen der Starting Off Point sein. Und dann werden wir unsere Plätze 11 bis 20 besprechen, beziehungsweise gegen Ende müssen wir ein bisschen freestylen und ein bisschen spontan gucken, wo es vielleicht Sinn macht, den Cut-Off Point zu machen. Eventuell wird es so sein, beziehungsweise da kommen wir dann gleich noch bei den Parametern zu. Es wird auf jeden Fall so sein, dass in dem Fall ich Spieler in der Top 10 habe, die du nicht in der Top 10 hast, aus einem bestimmten Grund. Aber gleich dazu mehr. Das heißt, gegen Ende müssen wir mal gucken, wo es dann Sinn macht, welchen Spieler wir noch besprechen, welchen wir dann auf nächste Woche verschieben. Also an der Stelle logischerweise auch schon mal der Hinweis. Teil 1 heute, Teil 2 dann direkt nächste Woche am Donnerstagmorgen. Wir werden in den nächsten Wochen versuchen, wieder in unseren Donnerstagmorgen 6 Uhr Drop die neue Folge Rhythmus zu kommen. Außer es bietet sich thematisch natürlich irgendwie anders an. Und bevor wir mit dem ganzen Teil loslegen, wollten wir diese Chance nutzen, gemeinsam im kleinen Kreise mit euch einmal kurz über einen bestimmten Musiker zu sprechen. Denn du warst letzte Woche am Donnerstag beim Drake-Konzert in Berlin. Ich war gestern vor einem Monat beim Drake-Konzert in Köln. Und da wollen wir uns jetzt natürlich ein bisschen austauschen, wie unsere Erfahrungen waren. Wir haben extra privat noch nicht darüber gesprochen und dachten uns, da nutzen wir jetzt hier zu Beginn dieser Folge das ein oder andere Minütchen. Deswegen die Frage vorweg, wie hat's dir gefallen? Wie war deine Experience in Berlin mit Drizzy?
Mit Drizzy und meinem Bruder. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war nicht nur ein sehr schöner Konzertabend, es war auch ein sehr schöner Tag im Generellen. Ich habe meinen Bruder von der Schule abgeholt, kurz nach Hause umgezogen, dann sind wir nach Berlin gefahren. Kleines Fotoshooting, Parkhausdach, waren noch kurz shoppen, da in der Eastside Mall, direkt an der Uber Arena in Berlin. Dann ging es zu Tony Romas für meinen Bruder das allererste Mal. Ich freue mich jedes Mal, dass mir nahestehenden Leuten zu zeigen. Ich gehe seit Jahren da regelmäßig hin. Ist immer eine sehr, sehr geile Erfahrung. Hab meiner Freundin das letztes Jahr mal gezeigt. Die war auch begeistert. Und jetzt mein Bruder war auch hin und weg von den berühmt-berüchtigten Tony Romas Rippchen. Dann sind wir noch in eine Rooftop-Bar gegangen, haben da noch was getrunken. Und dann ging's auch schon zu Drake. Das Konzert ging 21 Uhr los. Wir waren so gegen 20 Uhr da, kurz zu den Plätzen, abgecheckt, wo wir sitzen. Ein Vorteil natürlich, wenn das in der Halle ist, gegenüber einer großen Konzertarena, einem großen Stadion, ist, dass du relativ nah an dem Musiker dran bist. Und wir hatten Sitzplätze im Unterrang, waren relativ nah dran, hatten dann auch, wie sich rausgestellt hat, sehr gute Sitzplätze, wenn man sich anschaut, wo er so am häufigsten war. Da bin ich auch gleich sehr gespannt, das bei dir zu sehen. Ich wollte actually nach meinem Konzert nochmal bei dir in die Story-Highlights gucken, nach deinen Konzertaufnahmen. Und habe dann sehr enttäuschend festgestellt, dass die da nirgendwo zu finden waren.
Das stimmt. Entschuldigung, mea culpa.
Nein, alles gut. Ich hätte halt gedacht, dass das Drake-Konzert so ein Big Deal auch war, dass ich das zumindest irgendwo in deinen Highlights finde.
Ja, voll. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe allgemein meine Story-Highlights seit gefühlt einem Jahr oder so nicht mehr. Da muss ich mich mal ranmachen, hast du recht.
Das musst du wirklich mal machen. Ja, und dann ging es los mit 40 Minuten Verspätung. Vorher waren zwei OVO-DJs da. Ich weiß nicht, ob die bei dir, bei euch auch da waren. Der eine aus New York City, der andere aus Houston. Die haben dann so ein Battle gemacht. Der eine hat so Houston-Mucke gespielt, Texas-Mucke, der andere New York City-Mucke. Und dann sollte die Crowd am Ende entscheiden, wer da nicere Musik gespielt hat.
Nee, das gab es bei uns nicht. Nee, also bei uns war einfach nur der Pre-DJ. Also wir sind auch relativ kurz vor 21 Uhr erst reingekommen in die Halle, weil wir halt auch davor dann noch essen waren und so. Und dann war der eine DJ, der da so ein bisschen rumgespielt hat. Mhm. Und dann war das aber vorbei kurz vor 21 Uhr oder kurz nach 21 Uhr. Mhm. Und dann lief zwar noch Musik, aber jetzt nicht mehr so richtig bei mit DJ auch. Und so. Und bei uns kam er auch so ziemlich genau 30, 40 Minuten zu spät.
Ja, soll er ja machen. Ist ja alles gut und schön. Ich fand's sehr nice. Es war ein sehr, 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 sehr schönes Konzert. Eines meiner absoluten Lieblingskonzerte, auf dem ich je war. Ich höre seitdem Drake rauf und runter. Hab auch einige Lieder komplett neu entdeckt, die ich jetzt sehr, sehr feiere. Und Lieder, die ich davor schon kannte, jetzt aber wirklich rauf und runter höre. Das ist immer schön, gerade bei einem Musiker, der jetzt dann über 40 Songs spielt, da entdeckt man immer mal noch so ein bisschen was oder wird erinnert an einen Song, den man damals vielleicht mal gehört hat und den man jetzt wieder häufiger hört. Also es war ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Konzert, ist den Erwartungen auch gerecht geworden, aber, und da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt, ich fand nicht, dass die maximal beste Experience war, die es hätte sein können, wenn das denn macht. Zum Beispiel bei Adele, wo ich letztes Jahr war, das hätte kein besseres Konzert sein können. Von den Songs, die sie gespielt hat, von der Performance, von der ganzen Art und Weise, das war der absolute Best Case. Ich fand nicht, dass es bei Drake so, wenn wir jetzt schon in Basketball-Terms reden, so das Ceiling das absolute Best Case-Szenario war. Bei Drake ist halt der Floor mega hoch. Das heißt, eine 8 von 10 bei einem Drake-Konzert ist immer noch über allem anderen so, weil es halt einfach Drake ist. Aber ich fand nicht, dass es, wenn wir mal davon jetzt weggehen, dass es Drake ist und einer meiner Lieblingsartists, dass es ein absolutes 10 von 10 Konzert war. Vielleicht möchtest du erstmal deine Gedanken geben und dann können wir darüber reden, warum das bei mir so ist, so war.
Also, meine Gedanken decken sich zu sehr, sehr großen Teilen mit deinen. Ich hatte unfassbar viel Spaß. Ich habe das Ganze natürlich auch ein bisschen biased wahrgenommen, weil erstens Drake seit vielen Jahren mit großem Abstand und völlig unangefochten mein Lieblingskünstler ist. Und deswegen allein schon mal die Experience, ihn live zu sehen. Noch dazu hatten wir auch relativ gute Plätze. Ich bin mit meinem Kumpel Niklas zusammen da gesessen. Ebenso großer Drake-Fan. Seit Jahren hören wir zusammen seine Musik. Also das war dann einfach, das hätte ein 5 von 10 Konzert sein können. Und wir hätten trotzdem einen überragend geilen Abend gehabt, weil einfach die Stimmung cool war, weil wir beide oben zusammen waren. Der ganze Vibe dieses Wochenendes war ja mein Geburtstagswochenende in Köln. Geiles Essen davor und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich könnte jetzt hier gar nicht sitzen und unbiased sagen, ja, das hätte besser sein können, das hätte besser sein können. Aber ich finde in der Songauswahl, und das lag halt, glaube ich, auch ein bisschen an dieser ganzen Beef-Geschichte, so, er konnte halt keine Songs mit Metro spielen, er konnte keine Songs mit Future spielen. So diese ganzen Künstler, von denen er sich in den letzten 2-3 Jahren so ein bisschen abgewendet hat. Das heißt, da haben auch in meiner Wahrnehmung der ein oder andere Banger hat dann schon gefehlt, den ich mir gewünscht hätte bei dem Konzert. Aber so an sich, also es war ja diese 360 Grad einmal ringsrum Bühne mit den Stehplätzen in der Mitte und dann drumrum. Ich finde, er hat einen fantastischen Job gemacht, alle Leute, egal wo sie saßen oder standen, mit einzubeziehen an verschiedenen Orten, an verschiedenen Stellen des Konzerts. Du hattest wirklich das Gefühl, da zu sein. Also wir saßen auf der gegenüberliegenden Seite von da, wo er rauskam.
Wir auch.
Okay.
Saß und ihr auch in einer der Ecken?
Ziemlich, ja. Relativ in der Ecke, ja.
Und in was war das für eine Ecke? Weil wir waren genau in der Ecke an seiner Main-Bühne und auf der Main-Seite, wo er gespielt hat. Genau das war unsere Ecke, zwischen dieser Main-Langseite und der Main-Bühne.
Okay.
Da saßen wir. Also wir hatten von diesen 4 Ecken saßen wir auf der besten.
Okay, wir saßen, glaube ich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, saßen wir genau gegenüber. Also wir saßt ihr in der Ecke, in der er runterkam, die Treppe am Anfang?
Nein.
Okay, weil wir saßen genau gegenüberliegend von der Ecke, aus der er runterkam. Dann hat er seine Show gestartet. Da drüben, da wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich die Main-Bühne gewesen. Also die nicht die Seite, auf der dann Party Next Door rauskam, sondern
die andere
Seite.
Das war die Main-Bühne, oder?
Glaube
ich. Also bei uns war er mehr auf der Bühne, wo er mit Party war. Nicht die, auf der er angefangen und beendet hat.
Ah ja. Also ich würde jetzt als Main-Bühne eher die andere bezeichnen, weil er da angefangen hat, weil er da aufgehört hat.
Okay, ja. Aber er war halt zwischendurch nie da.
Ja, das stimmt. Aber hattest du das Gefühl, dass er mehr auf der Seite war? Also ich schätze mal, es wird so mehr oder weniger dieselbe Performance gewesen sein.
Ja, fand ich schon.
Okay. Das könnte sein. Ich bin mir nicht sicher.
Aber dann saßt du ja auch zumindest schon auf der Seite, wo er die meiste Zeit war. Er war
genau,
wirklich den absolut überwiegenden Teil auf dieser Seite. Und da war ja dann auch das Set mit dem DJ, wo er kurz gespielt hat. Und eigentlich war er auf der anderen Seite nur am Ende. Da hat er dann Nokia gespielt.
Aha.
Wie auch immer, auf jeden Fall war er eigentlich nur am Ende auf dieser komplett anderen Seite. Den Großteil war er auf unserer Seite.
Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Er hat super auch geschickt gemacht mit... Mein größter Kritikpunkt an dem Konzert sind halt, dass mich beide Support-Acts A, nicht gejuckt haben und B, nicht überzeugt haben. Also ich bin bei Party Next Door bin ich ein bisschen biased reingegangen, weil ich den einen Monat vorher auf dem Frauenfeld schon gesehen hatte und halt unter aller Sau fand. Ja, vielleicht hat man den ein oder anderen Blick auf die Tänzerinnen erhascht, die wirklich ansehnlich waren, das gebe ich offen und ehrlich zu.
Aber da wart ihr dann ein bisschen weiter weg von den Tänzerinnen.
Nee, wir waren direkt hinter denen quasi.
Okay, da habe ich das jetzt mal noch nicht so ganz gecheckt mit dem Sitzen, weil hast du nicht gerade gesagt, dass ihr nicht bei der Bühne saßt, wo er mit Party gespielt hat?
Doch, genau hinter der Bühne saßen wir. Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt gerade, es kann
sein. Okay, weil da saßen wir auch. Wir saßen ja auch an der Bühne.
Saßt ihr links von der Bühne oder rechts von der Bühne?
Links.
Okay, dann saßen wir quasi an genau der gleichen Stelle, so mehr oder weniger.
Ach so, okay.
Witzig, cool.
Okay. Schick mir mal deine Videos oder so bei Gelegenheit und schick mir mal die Stories oder so. Oder
ja,
mach
ja,
den Story-Ordner,
ja,
dann kann ich da mal...
Du bist dran mit Schneiden, guck mal rein, ob das irgendwie Sinn macht, jetzt 2-3 Minuten rauszuschneiden, weil wir da uns ewig über unsere Plätze unterhalten haben. Nee, also wir saßen quasi links hinter Party Next Door, wenn man so grob formulieren möchte.
Ja, wir auch.
Wobei man dann halt von hinten gesehen hat, dass der Dude einfach auf dem Prompter seine eigenen Songtexte hat laufen lassen, was ich natürlich sehr, sehr witzig, aber irgendwie auch sehr, sehr lächerlich finde als professioneller Musiker. Naja, Party Next Door... Und dann auch Yeet, der für 2 oder 3 Songs rauskam, von dem du kein Wort verstanden hast, dass er da in sein Mikro reingebrüllt hat. Das hat schon ein bisschen was weggenommen. Also wären da jetzt Support Acts, keine Ahnung, so J. Cole und noch ein kleinerer dabei gewesen, das wäre dann schon nochmal krasser gewesen, gar keine Frage. Aber an sich, ich verstehe, was du meinst mit dieser Experience. Ich finde, er hat es richtig gut gemacht, dass er überall war, dass er verschiedene Vibes reingebracht hat. Es gab mal Turn-Up, es gab mal ruhigere Momente. Er hat gut gesungen, klar Autotune mit dabei, aber wenig Autotune und wirklich, also sehr, sehr viel. Du hast gehört, dass er live gesungen hat. Er hat immer mal wieder auch so Worte an die Crowd gerichtet. Sein Sohn kam am Anfang. War das bei euch auch so, dass Adonis rauskam am Anfang?
Weder sein Sohn noch Yid.
Ah, Yid war auch nicht dabei in Berlin?
Nein, nein, nein.
Ah, ja, da habt ihr nicht viel verpasst.
Yid aber auf dem Splash gesehen, also alles gut.
Ja, weiß nicht. Das ist für mich so ein bisschen diese Playboy Cardi, Ken Carson Schublade. Ist einfach nicht mein Ding. So, es schien ganz cool zu sein, so ein bisschen Turn-Up für die Leute, die halt unten auf den Stehplätzen waren. Da hat's mich dann schon in den Fingern gekitzelt, in den ein oder anderen Moshpit mit reinzuspringen, aber hat mir jetzt nicht viel gegeben im Großen und Ganzen. Nee, am Anfang kam Adonis raus. Der hat ihm Drake kam rein und hat dann so getan, als hätte man vergessen, ihm ein Mikrofon zu geben und hat dann so fragend um sich geguckt und dann kam Adonis raus und hat ihm ein Mikrofon gebracht. Das war sehr süß. Und er hat dann auch gesagt, ja, seine Mom ist heute da am Ende und er macht das alles für sie und so. Klar, das erzählt er wahrscheinlich in vielen Städten, aber man hat es ihm irgendwie abgekauft, so, dass es ihm gerade viel bedeutet, in Köln zu sein. Natürlich bedeutet es dem im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht so super viel, in Köln zu sein, aber man hat es ihm abgekauft. Es wirkte jetzt nicht arg gestellt oder fake. Ich verstehe, was du meinst. Also wenn ich jetzt wirklich versuche, so objektiv wie möglich draus zu blicken und meinen eigenen Background rauszunehmen, dann war es wahrscheinlich so eine 8 von 10 auf einer Konzertskala. Aber für mich persönlich, den ganzen Vibe mit Niki da oben, mit dem Wochenende, mit den Jungs, absolute 10 von 10. Richtig geile Experience.
Ja, geht mir ähnlich. Vielleicht meine vor allem beiden Hauptgründe, warum es bei mir keine 10 von 10 war. Der erste, und das ist Geschmackssache, aber es sind nicht mal ansatzweise so alle Lieder gespielt worden, auf die ich gehofft habe. Also ich habe ja eine Drake-Playlist. Und von den ersten 5 Songs in dieser Playlist hat er halt keinen gespielt. Und die 5 Songs sind da oben, weil das nicht jetzt wirklich meine Top 5 Lieblingslieder sind, aber weil das einfach 5 Lieder sind, die ich extrem abfeiere. Jimmy Cooks, Sticky, Fairtrade, 7 AM on the Bridal Path und Emotionless. Keines dieser 5 Lieder hat er gesungen. Da war kein Toosy Slide, kein Life is Good, kein Money in the Grave, kein What's Next, kein Over, kein Free
Smoke. Hat er What's Next nicht gespielt? What's Next meine ich, dass er das gespielt hat, aber ich...
Ah, doch. What Next hat er gespielt. Ja, okay, gut. Okay. Dann habe ich ihm kurz Unrecht getan. Aber ja. Alle anderen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, hat er auf jeden Fall nicht gespielt. Und das finde ich halt irgendwo schade. Plus, mein absoluter Drake-Favorite-Song of all time, One Dance, war in diesen 10 Minuten, wo er da bei dem DJ in der Crowd stand. Ich weiß nicht, ob er das bei euch auch getan hat, bestimmt.
Ja.
Muss mega nice für die gewesen sein, die da auch standen. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass er One Dance irgendwie auf der Bühne singt. Und dann war es halt auch so eine komische Slow-Version von One Dance. Habe ich jetzt nicht so sehr abgefeiert. Wir standen zwar auf der Seite, wo das war, oder wir saßen auf der Seite, aber das hat halt irgendwie nicht so richtig gebockt, da, weil auf den Song hatte ich mich halt am allermeisten gefreut. Das war ein bisschen schade. Aber der eigentliche Hauptgrund ist, dass er kaum mal ein Lied wirklich zu Ende gespielt hat. Und ich sag nicht, dass das unbedingt sein muss, so wie es war bei Post Malone, so es war bei Adele so und es war eigentlich auch bei den allermeisten anderen Konzerten, auf denen ich bisher war, so, dass die Musiker auch ihre allermeisten Lieder zu Ende spielen und eventuell wird dann der nächste Song gleich angespielt oder es ist direkt ein Übergang. Das ist ja alles schön und gut. Aber Drake hat teilweise manchmal 3-4 Lieder innerhalb von 2-3 Minuten gespielt. Erste Strophe, Refrain, nächster Song. Klar, cool, dass er so viele verschiedene Songs gespielt hat. Dann hätte er alle Songs zu Ende gespielt, wären es vielleicht nur 25 gewesen. Und ich hätte mich jetzt hier beschwert, dass viele Lieder überhaupt nicht kamen. Aber ich fand es schade, dass er wenige Lieder wirklich von Anfang bis richtig Ende gespielt hat und teilweise da mehrere Songs direkt hintereinander und dann verkürzt gespielt hat. Ich kann mich jetzt nicht genau an eine Stretch erinnern, aber es gab diese eine Stretch, wo er bei 3-4 Liedern in Folge dann bei dem ersten Refrain und dann woanders hingegangen ist. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Weiß nicht, wie du das fandest, aber das fand ich halt ein bisschen blöd.
Ich verstehe es voll und ich kann es auch nachvollziehen. Wie gesagt, Songauswahl war so auch einer meiner Kritikpunkte. Wie gesagt, da spielt diese Future Metro Beef Geschichte leider ein bisschen mit rein bei einigen der Songs, die jetzt auch du genannt hast. Also wir hatten eine Setlist gehabt von Instagram vorm Konzert, die ich mir extra nicht so wirklich angeguckt habe, weil ich mich einfach überraschen lassen wollte. Und da waren halt jetzt 40 Lieder drauf. Und wie du sagst, so, wenn er da mehr Lieder zu Ende spielt oder vielleicht ein paar andere Lieder, dann fliegen halt wiederum andere raus. Das war auch einer meiner Kritikpunkte an Party Next Door, weil halt das auch bedeutet hat, dass er 4-5 Lieder mit Party Next Door zusammen von diesem gemeinsamen Album gespielt hat. Hätte ich gut und gerne darauf verzichten können. Also dann hätte ich lieber noch 4-5 mehr Drake-Lieder gehört. Das ging wahrscheinlich 90% der Leute in der Arena so. Aber musst du halt wahrscheinlich auch ein bisschen machen, wenn Party dabei ist. Ja, ich verstehe auf jeden Fall den Kritikpunkt und hab ich ähnlich empfunden. Ja.
Also war eine 8/10 nicht jetzt das allerbeste Konzert, auf dem ich in meinem Leben gewesen bin. Aber ein sehr, 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 sehr nice Konzert. Vielleicht abschließend die Frage und dann werden sich alle freuen, die das überhaupt nicht interessiert. Zu uns hat er gesagt, dass er nächstes Jahr eigentlich wieder in Berlin sein will. War relativ lange nicht da und hat uns versprochen, dass es beim nächsten Mal nicht so lange dauert und dass seine Favorite Tours und so, whatever. Und dass er halt so schnell möglich wieder hinkommt. Sollte Drake nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder nach Deutschland kommen, versuchst du Tickets zu bekommen?
Nee, ich glaube nicht.
Ich auch nicht.
Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr Geschmackssache. Also ich glaube, es gibt keinen Künstler, für den ich innerhalb von 1-2 Jahren zweimal
wahrscheinlich
zu einer Show gehen würde.
Also bei Posty würde ich jetzt auch nicht nochmal hingehen und das war auch sehr, sehr nice. Ja.
Hat er zu uns übrigens auch gesagt, dass Köln eine seiner absoluten Lieblingsstädte ist und dass er sich freut, endlich mal da zu sein. Ja. Aber wie gesagt, so, man hat es ihm abgekauft, obwohl er das halt in jeder Stadt sagt.
Alright.
Okay, dann geht's jetzt ans Eingemachte, würde ich sagen. Jetzt ist der Non-Basketball-Teil dieser Folge passé. Wie du gerade gesagt hast, alle, die das jetzt vielleicht nicht so interessiert hat, werden aufatmen. Top 30. Wollen wir erstmal kurz mit den Parametern und das, dann gibt es vor allem einen Punkt, den wir besprechen müssen, weil das halt auch wirklich Auswirkungen hat auf unser Ranking oder auf die Tatsache, dass wir unterschiedliche Rankings so ein bisschen haben werden. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, Tyrese Halliburton und Jason Tatum, theoretisch auch Damian Lillard, aber das war jetzt nicht so wirklich ein Thema, also der ist einfach so rausgefallen, mit reinzunehmen. Obwohl, und das daran hat sich im Großen und Ganzen nichts geändert, unser Kriterium, unsere Liste hier soll sein, die neue Saison startet. Wir wollen ein Ranking erstellen der besten NBA-Spieler für eine komplette Saison, also Regular Season plus Playoffs. Und das dann so ein bisschen als virtuellen Draft oder eben dieses Gedankenexperiment, wen hätten wir am liebsten in unserem Team, damit er uns zu einer Meisterschaft führt, zu möglichst vielen Siegen führt, zu möglichst großen Erfolgen führt, wie genau man das dann auch definieren möchte. Und da würde natürlich, wenn man das praktisch und etwas mehr in der Realität verankert, zu Ende denkt, so wie du es getan hast, nehme ich jetzt schon mal vorweg, aber kannst du natürlich gleich was dazu sagen, würden natürlich Tyrese Halliburton komplett rausfallen, weil wir jetzt schon wissen, dass er gar nicht spielen wird in der kommenden Saison. Und wahrscheinlich würde auch Jason Tatum rausfallen. Wobei, da finde ich es interessant, wenn man es dann ganz, ganz, ganz zu Ende denkt, weil es ja durchaus sein kann, dass Tatum zurückkommt noch in der Saison. Ist dann Tatum irgendwo in den 20ern zu verankern, weil er vielleicht mehr wert ist als irgendein Spieler auf Platz 27 oder so, obwohl man ihn nur 2 Monate und dann hoffentlich, also halt für den Playoff-Run hat, wie dem auch sei. Aber sagen wir jetzt mal, Halliburton und Tatum würden rausfallen, weil du wahrscheinlich bei dem einen ganz sicher, bei dem anderen höchstwahrscheinlich nichts bekommen wirst von ihnen in der kommenden Saison. Ich habe mich dagegen entschieden, du hast dich dafür entschieden, sie auszuklammern, auszuschließen hier
genau.
In diesem Ranking.
Ich mache das seit Jahren schon so nach dieser Definition. Die Saison startet heute, eine Regular Season, eine Playoffs. Welcher Spieler gibt mir die beste Chance, Meister zu werden? Und so leid es mir tut, aber Jason Tatum in abgestufter Form, weil es sein kann, dass er zurückkommt, wobei wir natürlich auch noch nicht wissen, wie er zurückkommt. Und vor allem Tyrese Halliburton geben mir keine Chance auf den Titel in der kommenden Spielzeit. Deswegen habe ich mich hier so entschieden. Ich kann absolut jeden verstehen, der das anders macht. Und der überwiegende Teil der Leute macht es auch anders. Und wenn man jetzt aus der nächsten Folge nächste Woche mit rausnimmt, Jason Tatum ist in den Augen von Julius kein Top-10-Spieler. Klingt das auf den ersten Blick komisch. Aber jetzt für diese eine Saison kann ich dann Jason Tatum nicht berücksichtigen. Der zweite Gedanke dahinter war auch, dass wir Verletzungen bei anderen Spielern ja auch mit einordnen. Ich nehme an, dass Joel Embiid nicht in deiner Top 5 drin ist. Dass Kawhi Leonard nicht in der Top 10 mit drin ist. Dass Zion irgendwo abgestraft wird. Und jetzt bei einem Tatum, der an sich zwar nicht verletzungsanfällig ist, aber jetzt gerade verletzt ist, und Halliburton, das rauszulassen, obwohl wir auch da nicht wissen, wie sie zurückkommen, und zu sagen, ja gut, da lassen wir die Verletzungen mal weg, weil die sind ja, also, was heißt, wir lassen sie weg, aber wir kalkulieren es jetzt mal nicht so mit ein. Und dann aber zu sagen, oh ja, bei Embiid, ja, da nehme ich es damit rein, das ist halt nicht der Ansatz, den ich jetzt gewählt habe. Und wenn jetzt Nikola Jokic für das Jahr raus wäre, würde ich halt auch nicht sagen, Nikola Jokic ist der beste Spieler der Welt. Dann würde ich vielleicht sagen, Nikola Jokic ist der beste, wenn gesund. Aber wenn ich sage, wer ist der beste Spieler der Welt, dann ist es der Spieler, der mir die beste Chance gibt auf den Titel in der kommenden Saison. Und wenn Jokic mir, weil er vielleicht potenziell verletzt ist, nicht die Chance gibt auf den Titel, dann wäre er in diesem einen konkreten Jahr dann halt auch nicht der beste Spieler der Welt. Das ist der Gedankengang dahinter. Wir werden heute jetzt nicht konkret über Tatum und Halliburton reden. Sie wären auch in meiner Top 10. Ich kann auch gerne dann dazu sagen, wo ich sie hätte. Tatum sehr hoch und Halliburton vor seiner Verletzung war auf dem Weg, bei mir in die Top 7, Top 8 irgendwie reinzukommen, was wild ist. Können wir dann gerne dann drüber reden, aber nicht, dass sich der eine oder andere vielleicht wundert, warum Spieler bei mir mit in der Top 20 drin sind, die eigentlich eher so in dieser Range 21 bis 25 oder so sein sollten. Das liegt daran, dass ich eigentlich alle Spieler, die hinter Tatum und hinter Halley sind, halt um zwei Plätze hochrücke, weil die beiden rausfallen.
Genau. Ganz kurz noch zu dem Verletzungsding, da würde ich allgemein noch einwenden. Ich habe weder bei Halliburton noch bei Tatum Sorgen, dass sie arg eingeschränkt von dieser Verletzung zurückkommen. Das ist bei Damian Lillard zum Beispiel anders. Damian Lillard, im Prinzip gleiche Verletzung, gleicher Zeitpunkt. Wie gesagt, theoretisch wäre der hier für mich nach meinen Kriterien auch noch ein Kandidat gewesen. Da habe ich mich tatsächlich dagegen entschieden. Das wäre wahrscheinlich sowieso fraglich gewesen, ob er rein vom Level her überhaupt noch ein Top 20 oder ein Top 30 Spieler ist. Aber selbst wenn ich davon ausgehe, dass ich ihn in der Top 30 noch gehabt hätte, bei Lillard denke ich, dass wir ihn nicht nochmal auf dem Level sehen werden, das er jetzt letztes Jahr hatte, weil er ein gewisses Alter erreicht hat, weil das jetzt eine sehr schwere Verletzung ist. Und das ist halt bei Halliburton und bei Tatum nicht der Fall. Also ich mache mir keine Sorgen, dass Halliburton und Tatum, man weiß es nie, aber dass sie von ihrer jeweiligen Verletzung so zurückkommen können, natürlich mit einer gewissen Ramp-up-Period, wie es so schön heißt, aber dass sie das Level, das wir jetzt zuletzt von ihnen gesehen haben, wieder erreichen können. Wäre das nicht so, also würde ich mir jetzt überlegen, weiß ich nicht, ob Tatum nochmal auf dem Level performen kann nach dieser Verletzung, dann hätte ich das jetzt hier mit einfließen lassen. Nur das nochmal kurz dazu gesagt.
Okay, dann darfst du jetzt deine Plätze 21 bis 30 vorstellen. Soll ich dich live dann unterbrechen bei Spielern, die ich auch mit drin habe, oder soll ich mir das irgendwie notieren und dann reden wir danach rüber?
Wie das ist eine lieber? Gute Frage. Also ich hätte gesagt, ich lese sie jetzt mal langsam vor und dann darfst du mich gerne live unterbrechen.
Okay, so machen wir's.
Wenn, also nicht nur, wenn du sie drin hast, sondern auch, wenn dir jetzt vielleicht ein Name aus dem Bauch raus deutlich zu hoch vorkommt oder so, dann können wir auch gerne ganz, ganz kurz drüber sprechen. So ein bisschen.
So machen wir's.
Honorable Mentions mäßig. Platz 30, Tyrese Maxey.
Fühlt sich gut an.
Platz 29, Paolo Banchero.
Fühlt sich wahrscheinlich zu hoch an, aber kann mir vorstellen, dass viele ihn dort haben. Ich bin tiefer eigentlich bei Banchero als die meisten anderen.
Ich traditionell auch, aber ich sehe eine, also da ist natürlich auch ein bisschen Projektion dabei. Ich glaube, Banchero könnte mit dem etwas geschickteren Supporting Cast um ihn rum, vor allem namentlich Desmond Bane, nochmal einen großen Schritt machen dieses Jahr. Und die Playoffs haben mir ziemlich gut gefallen, was er da gemacht hat. Deswegen habe ich das hier so ein bisschen eingepreist. Platz 28, Kyrie Irving. Platz 27, Franz Wagner.
Fühlt sich sehr gut an. 27 fühlt sich genau richtig an für Franz.
Da der kurze Hinweis vielleicht, das bietet sich an. Für Leute, die jeden Tag NBA Consensus Ranking Folgen gehört haben, da wurde ich ja auch immer mal wieder erwähnt. Erster Hinweis, ich habe Kate Cunningham vergessen beim Einreichen dieser Liste. Das heißt, da hat sich sowieso noch mal einiges verschoben, weil ich natürlich jetzt für unsere Aufnahme hier Kate reingeschoben habe. Zweiter Hinweis, ich habe mir erlaubt, das Consensus-Ranking von Jeden Tag NBA noch so ein bisschen einfließen zu lassen und mein Ranking noch mal zu überarbeiten. Full Disclosure, ich hatte Franz Wagner nicht in den Top 30, war dann aber ja, ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil er im Consensus-Ranking auf 23 war. Das finde ich zu hoch. Also das finde ich auch immer noch zu hoch. Aber ich musste dann schon nochmal hinterfragen, okay, gehört er vielleicht in die Top 30? Habe ich ihm da ein bisschen Unrecht getan? Vielleicht jetzt natürlich auch ein bisschen Bias von der starken Eurobasket. Und habe mich am Ende dazu entschieden, ihn hier noch mit reinzuschieben. Also wenn sich jetzt hier, was ich sage, auch generell auf die Top 20 bezogen, wenn sich da etwas nicht deckt mit den Erwähnungen, die ich irgendwie hatte bei Jeden Tag NBA, wundert euch nicht, ich habe das Ranking jetzt erst für unsere Aufnahme wirklich komplett finalisiert. Platz 26, Jaylen Brown.
Ja, fühlt sich auch richtig an.
Platz 25, Trae Young.
Ja,
bin ich weiterhin einer der ganz großen Optimisten, aber da dachte ich mir schon, dass ich da bei dir offene Türen einrenne. Platz 24, Karl-Anthony Towns.
Oh, den habe ich deutlich höher.
Oh, okay. Mhm. In der Top 20 sogar?
Mhm.
Interessant. Okay, dann ist das auf jeden Fall ein Name, mit dem wir gleich einsteigen können. Platz 23, Joel Embiid. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn komplett rauszuschieben aus der Top 30. Aber ich bin raus, tut mir leid. Ich musste ihn hier irgendwo noch einbauen, weil er hat halt theoretisch die Upside, ein ganz klarer Top-10-Spieler zu sein. Und deswegen hat sich 23 jetzt hier nach einem guten Kompromiss angefühlt. Oder hast du ihn sogar höher?
Nein, ich habe, einer der Vorteile, ihn keine Top 30 zu machen, ist, dass ich, wenn ich sage, ich sehe ihn nicht als Top-20-Spieler, dann muss ich mir halt auch gar keine Gedanken machen. Sehe ich ihn in der Top 30, lasse ich ihn vielleicht komplett raus? Don't know, wer weiß. Wer weiß. Also ich habe Embiid nicht in der Top 20 aus den gleichen Gründen.
Aha.
Und mehr Gedanken habe ich mir dazu nicht gemacht.
Alright, alright, alright. Platz 22, Chet Holmgren.
Habe ich mit drin.
Okay. Platz 21, Jimmy Butler.
Fühlt sich sehr gut an.
Okay. Das heißt, wir haben Towns und wir haben Chet und dementsprechend logischerweise zwei Spieler, die ich in den Top 20 habe, die du nicht in den Top 20 hast. Ich würde jetzt fast schon, würde ich es ausschließen? Also, dass du jetzt jemanden in den Top 20 hast, den ich gerade nicht erwähnt habe, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber ich möchte es auch nicht ausschließen. Ich bin gespannt. Wo hast du denn Towns und Chet? Hast du einen der beiden auf 20?
Ich habe keinen der beiden auf 20. Ich habe auch keinen der beiden auf 19. Ich überlege aber gerade, wer dann die beiden sind, die du mit drin hast. Kann mir sehr gut vorstellen, dass einer von ihnen Pascal Siakam heißt.
Genau, den habe ich auf 20.
Und der andere muss dann Jaren Jackson Jr. heißen.
Nee, den habe ich nicht mal in der Top 30 drin.
Adebayo?
Auch nicht. Hat mir in der Seele wehgetan. Ich bin bekennender Bam-Fan. Ich könnte mir halt vorstellen, was hast denn du mit Kawhi gemacht?
Top 20.
Okay, gut, dann ich auch. Dann ist es der nicht.
Also
okay,
jetzt bin ich wirklich überrascht. Ist es De'Aaron Fox?
Nee, habe ich auch knapp außerhalb der Top 30.
Murray? Kannst du eigentlich auch nicht drin haben. Harden?
Nein.
Sabonis?
Nee.
Morant?
Nee. Den hatte ich tatsächlich noch auf 30, bevor dann Franz dazugekommen ist.
Okay, das war jetzt dann musst du es mir sagen.
Also ich habe auf 20 Siakam und auf 19 J-Dub, Jalen Williams.
Ja, aber das geht doch dann trotzdem nicht auf. Weil J-Dub habe ich ja auch drin. Wenn ich zwei Spieler drin habe, die du nicht mit drin hast, musst du zwei haben, die ich nicht mit drin habe. Aber nee, gut, dann heben wir uns das.
Nee, weil jetzt haben wir nämlich selber die Halliburton-Tatum-Geschichte nicht im Kopf gehabt.
Ach so, okay, gut.
Stark. Machen wir noch 5 Minuten hier von wegen, ja, das müsst ihr im Hinterkopf behalten und wir haben das so und so. Und jetzt der erste Moment, in dem wir es selber im Kopf hätten haben müssen.
Okay, aber dann geht's ja auch nicht auf, weil ich habe Siakam nicht mit drin. Dann muss noch irgendwo ein Name mit sein. Wenn ich quasi Towns und, wer war der zweite?
Chet.
Towns und Chet mit drin habe, die ja bei dir Halliburton und Tatum sind, dann ist noch die Frage, wen du dann nicht mit drin hast, wen ich dann nicht mit drin habe, wo du Siakam hast.
Okay. Ich glaube, lass uns doch einfach mal loslegen. Das wird sich dann ja wahrscheinlich bald. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass ich nochmal jemanden vergessen habe, aber ich hoffe mal stark nicht.
Okay.
Wen hast du auf Platz 20?
Zion Williamson.
Oh. Okay. Okay. Crazy.
Was denn?
Naja, absolut. Also verständlich im Sinne von, es wird dir nicht schwerfallen, den Case für ihn zu machen, warum er ein Top-20-Spieler ist, wenn er fit ist. Aber ich habe das Gefühl, also bei mir persönlich ist es so, ich glaube einfach nicht mehr dran. Ich bin raus. Ich kann nicht nochmal dran glauben.
Hast du ihn nicht in der Top 30?
Nein.
Okay, dann ist das Problem, dann geht's auf. Dann ist mein Zion dein Siakam.
Okay.
Und dann passt es.
Dann bist du einfach noch ein sehr krasser Zion-Believer, was seine Gesundheit und seine Fähigkeit, auf dem Platz zu stehen, angeht.
Ja, schwer zu sagen. Nach 100 Spielen in den letzten beiden Saisons, 30 in der letzten, 29 in 2022, 23, dann 70 vorletztes Jahr, letzte Saison, 30. Viel, viel Grund zum Optimismus gibt's da auf jeden Fall nicht. Aber wenn er spielt, ist er halt auf dem Level eines Top-10-Spielers. Und ich mache mir weniger Sorgen bei ihm als bei einem Joel Embiid.
Ja, da würde ich mitgehen.
Und der Case ist, dass er halt eine unfassbare Naturgewalt ist, nach wie vor einer der besten Athleten der NBA, dass jeder weiß, was er vorhat offensiv, ihn niemand dabei stoppen kann, dass das Playmaking, die Defense sich in die richtige Richtung entwickeln und dass die Pelicans halt auch eine Shitshow sind.
Und ja, absolut.
Er da nicht viel Hilfe hat und nicht von seinen Kollegen profitiert, ihm da nicht die Spieler an die Seite gestellt werden, die ihm helfen, seine Fähigkeiten zu maximieren. Und ich glaube, im Vakuum betrachtet ist Zion ein ziemlich überragender und einzigartiger Spieler immer noch, der auch nur so tief ist, weil es halt diese Verletzungssorgen gibt. Ansonsten wäre er hier deutlich höher. Und ich habe es leider nicht im Kopf, aber ich glaube, ich hatte ihn auch deutlich höher in den letzten Rankings. Da war er dann immer so 15, 16, 17 Range mit drin.
Ich überlege auch gerade, das gucke ich jetzt kurz nach. Ich meine nämlich auch, dass ich ihn letztes Jahr noch in der Top 20 drin hatte. Das heißt dementsprechend.
Ich meine, nach 70 Spielen ist es ja auch sehr verständnisvoll.
Ja, ja. Ich hatte ihn letztes Jahr auf 20. Hast du dein Ranking von letztem Jahr noch irgendwo? Das fände ich nicht uninteressant, wenn wir das ab und zu hier raushauen. Ich hatte ihn letztes Jahr auf 20. Das heißt, klar, also ich habe ihn jetzt bei meinen Honorable Mentions als dritten Namen stehen außerhalb der Top 30. Ich habe da nicht bis zuletzt durchgerankt, also jetzt keine Gewähr, aber so in dieser 31 bis 35 Range hätte ich ihn auf jeden Fall noch platziert, einfach weil er diese Upside hat. Im Gegensatz zu Embiid hat er aber in meinen Augen eben nicht diese ganz, ganz krasse Upside, diese wirklich MVP-Kandidat-Upside. Und ich finde, man kann den Case machen, dass er auch spielerisch zumindest einen kleinen Schritt zurückgemacht hat in der vergangenen Saison. Also so Offensivrating leicht runtergegangen, True-Shooting leicht runtergegangen, weniger Minuten gespielt pro Abend in diesen nur 30 Spielen. So, das war 2023, 2024 nochmal ein bisschen eine andere Wucht in meiner Wahrnehmung. Weswegen, also wenn ich jetzt hier wirklich der Meinung wäre, ein fitter Zion ist ein No-Brainer-Top-10-Spieler, vielleicht hätte ich mich dann auch noch dazu durchringen lassen, ihn zumindest in die Top 30 reinzuschieben, so wie eben bei Embiid. Aber selbst das bin ich nicht mehr so ganz da. Und dann eben, wie gesagt, die Sorgen, die Verletzungssorgen. Aber klar, wenn er jetzt eine fitte Saison hat, wenn er 70 plus Spiele macht, dann wird wahrscheinlich am Ende der Saison kaum jemand sagen können, hey, Julius hatte Zion auf 20, das war ja ganz schön dämlich. Das hat schon das Potenzial, gut auszusehen am Ende der Saison, gar keine Frage.
Ich hatte ihn ironischerweise gar nicht mit drin.
Ja, siehst du? Da war ich letztes Jahr noch der Zion-Believer.
Ja.
Okay, es ist dann aber warte auch ich einfach jetzt ein Jahr ab und dann kommst du mit mir auf die...
Bei Zion. Also ich habe mich Richtung Ende der Top 20 schon schwer getan, da Namen zu finden.
Mhm.
Muss ich auch ehrlich dazu sagen. In anderen Jahren wäre er nicht drin. Und wie gesagt, er wäre ja auch gar nicht drin, wenn sich Halliburton und Tatum nicht verletzt hätten.
Ja, ja.
Also Top 20 muss man dann irgendwo hier in Anführungszeichen betrachten bei mir. Weil ansonsten wäre er halt nur auf Platz 22. Und das ist dann was, wo er auch letztes Jahr bei mir gerankt hat. Ich habe mein Ranking gefunden vom letzten Jahr.
Dann mache okay. Ich vielleicht, du hast dann dementsprechend Siakam nicht in den Top 20.
Nee.
Aber findest das jetzt auch nicht verrückt, dass ich ihn
überhaupt
auf 20 habe?
Überhaupt nicht. Hab. Erst recht nicht nach dieser Saison.
Ja, überragende Saison gespielt. Hat dann auch in den Playoffs natürlich bei diesem Finals-Run eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Sowohl defensiv als auch offensiv. Super wichtiger Teil dieses Pacers-Teams. Ich war traditionell, möchte ich meinen, immer schon ein Siakam Believer, also ich hatte ihn letztes Jahr auf 29 und ich meine mich zu erinnern, dass sehr, sehr viele ihn da gar nicht mit drin hatten in der Top 30 und ich finde, er hat einfach einen richtig guten Schritt gemacht in diesem Jahr. Ich weiß, was ich von ihm bekomme. Ich bin gespannt zu sehen, wie er jetzt mit mehr offensiver Usage, also es könnte natürlich sein, dass da dann jetzt die Effizienzstatistiken einbrechen, das würde mich jetzt gar nicht so überraschen. Er hatte halt ein 121er Offensivrating letztes Jahr und True Shooting gucke ich auch gerade kurz nach, also in den Playoffs sogar. Und in der Regular Season war es 120, Regular Season True Shooting 59,9%. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ohne Halliburton das ein bisschen einbrechen wird. Dafür werden vermutlich die Counting Stats ein bisschen hochgehen. Ich vertraue ihm defensiv. Also für mich war das hier, ich habe noch ein bisschen hin und her überlegt. Also ich hatte, würde ich jetzt sagen, Siakam, Butler und Chet. Das sind meine Plätze 20 bis 22. Habe ich so in einem Tier, würde ich sagen. Aber ich habe mich dann für Siakam über den beiden entschieden und auch relativ ja, wahrscheinlich deutlich, also wahrscheinlich müsste ich Chat sogar über Butler haben, fühlt es sich jetzt spontan sogar ein bisschen richtiger an, auch wenn du ihn jetzt in den Top 20 sogar mit drin hast. Aber naja, also, du hast auf 20 Zion Williamson, ich habe auf 20 Pascal Siakam, wer kommt dann bei dir auf 19?
Jalen Williams, J-Dub.
Okay, alles klar, bei mir auch, dann haben wir da die erste Überschneidung.
Letztes Jahr
bei mir nicht in den Top 30 und auch nicht in den Honorable Mentions. Also das war wirklich so der eine. Wir beide waren ja so die gefühlt mit die Chefskeptiker, was Jalen Williams angeht. Aber er scheint uns jetzt beide durch seine letzte Saison, durch den Championship-Run, überzeugt zu haben, dass er ein Top-20-Spieler ist.
Es ist ein ständiges Auf und Ab mit J-Dub gewesen. In dem Redraft hatten wir ihn vor Ben Caro. Da haben wir wieder eine Weile nichts von ihm gehalten. Jetzt halten wir anscheinend wieder sehr, sehr viel. Die große Bühne hat ihm sehr gut gelegen und er hat eine Menge gut gemacht in meinem und auch deinem Ansehen jetzt in den Playoffs. Gerade so die Denver-Serie hat so ein bisschen, ja, dafür gesorgt. Da hat's Klick gemacht in der zweiten Runde und dann in den Conference Finals gegen die Wolves war er überragend und in den Finals hat er auch einen brillanten Job gemacht. Einer der besten Wing-Defender der NBA, einer der vielseitigsten Defender der NBA, der offensiv richtig, richtig gut ist. Bei diesem Rollenspieler-Stuff mittlerweile Cutting, Screen and Roll, Off-Ball-Movement, Catch-and-Shoot-Dreier verwandeln, extra Pässe spielen, Closeouts attackieren, all solche Sachen, da ist der mittlerweile elitär in vielen dieser Bereiche und die Creation kommt und geht, aber wenn er in die Situation gebracht hat, schon einen Vorteil an die Hand bekommt, wenn das Spacing passt, wenn das mit den Matchups passt, dann kann er auch, gerade wenn er in Attack-Mode ist und nicht die ganze Zeit irgendwelche Pull-Up-Zweier nimmt, auch wirklich mit dem Ball in der Hand gute Dinge entstehen lassen. Also ja, J-Dub sehr gestiegen in unserem Ansehen in den letzten Monaten. Ohne ihn gewinnen sie diesen Titel nicht. In meinen Augen der drittbeste und drittwichtigste Spieler dieses OKC-Teams. Und deswegen hat er hier einen Platz in der Top 20 verdient. Und ich denke, das kann in den nächsten Jahren noch etwas höher gehen. Ich denke nicht, dass er je ein Top-10-Spieler sein wird. Aber das kann locker in Richtung 16, 17, 15 gehen, wenn er dann erstmal in seiner Prime ist. Da bin ich mir sehr sicher.
Vielleicht kurz dazu gesagt auch so ein bisschen eine philosophische Frage. Also wenn wir hier unser, ich nenne es mal Draft-Format, also wen haben wir am liebsten, so ein bisschen Freiplatz, alle stehen da, wen wollen wir als erstes in unserem Team? Dann gibt es natürlich eine gewisse Anzahl an Namen, je nachdem, ob man der Meinung ist, das sind 5, das sind 6, das sind 7, 8, whatever. Aber irgendwann kommt dann der Cut-Off-Point, wo ich sage, okay, der Pool an Spielern, die mich wirklich als bester Spieler zu einem Titel führen können, der ist jetzt aufgebraucht. Und in meiner Wahrnehmung ist das dann schon so, dass danach tendenziell Rollenspieler-Skillsets, nenne ich es jetzt mal, immer wertvoller werden im Vergleich zu, keine Ahnung, ich ziehe jetzt mal den Vergleich, ist vielleicht ein schlechter Vergleich, Trae Young und J-Dub. Trae Young bin ich sowieso immer noch einer der größten Optimisten, weil ich einfach diese Fähigkeit, eine Offensive anzuleiten und zu dirigieren, sehr, sehr schätze. Aber für mich hätte jetzt Trae Young nie im Leben einen Case, ein besserer Spieler zu sein als J-Dub, weil J-Dub als zweite oder als dritte Option, sie können beide keine erste Option sein, aber als zweite und dritte Option bringt J-Dub mit der Defense, mit dem offensiven Off-Ball-Game, das er hat, einfach mehr mit, was meinem Team hilft. Unter der Annahme, dass ich diese erste Option bereits in meinem Team habe. So, das vielleicht noch kurz als philosophischen. Und ich muss sagen, und das wird jetzt vielleicht das erste Interessante, aus demselben Grund hat für mich auch Karl Anthony Towns nicht so wirklich ein Case über jemandem wie J-Dub oder selbst über jemandem wie Siakam zu sein. Das kommt er jetzt als nächstes bei dir auf 18?
Ich habe Towns über J-Dub, weil ja, ist eine gute Frage. Sind in einem Tier. Man kann ja für beide den Case machen. Ich habe mich für Towns entschieden, weil ich Offense dann nochmal mehr wichte als Defense in so einem Ranking und Towns halt in meinen Augen immer noch der deutlich bessere offensive Spieler ist. Einer der besten Shooter der NBA, ein offensives Einhorn, wenn wir seine Größe und Position damit einberechnen. Ein wandelndes Mismatch, super vielseitig einzusetzen, kann im Post der Creator sein, kann ein Rollenspieler sein, lässt sich da reinpluggen in jedes System. Und ist einfach jemand, der offensiv unaufhaltsam sein kann und unaufhaltsam mehr sein kann über ganze Spiele, über ganze Phasen und einfach dominant sein kann und Defenses vor größere Probleme stellen kann, in meinen Augen, als es ein J-Dub kann. J-Dub ist der bessere Verteidiger und das ist sicherlich auch mit das, was für ihn spricht. Und er ist auf einer Position, die ihn dann vielleicht auch wichtiger macht in dem Gesamtkontext, und wie er eingesetzt werden kann als ein Towns. Und vielleicht muss man ein bisschen mehr gucken bei einem Towns, was für Spieler man an dessen Seite stellt, dass er halt gerade auch am defensiven Ende funktioniert. Und du musst natürlich auch offensiv einen guten Pick-and-Roll-Ballhändler an seiner Seite haben. Und du musst ihn auch immer füttern können im Post und anspielen können und in Szene setzen können. Aber für mich ist Towns der klar bessere offensive Spieler, J-Dub der klar bessere defensive Spieler. Und ich wichte Offense mehr als Defense in diesem Ranking. Und deswegen habe ich mich hier hauchdünn für Cat entschieden. Kann aber auch jeden verstehen, der Cat komplett raus hat aus der Top 20 und J-Dub drin oder der es einfach nur geswitcht hat.
Ja, bei mir ist bei Cat auch wegen seiner Position, weil er halt der Fünfer sein sollte in einem perfekten offensiven Setup, ist die Defense halt zu schlecht. Und auch die Offense, was Creation für andere angeht. Er ist ein unterschätzter Passspieler, glaube ich, aber dann doch oftmals wilde Aktionen dabei, Turnover anfällig. Aber vor allem das mit der Defense. So, wenn du Towns, wenn du ihn auf der 4 spielst, was absolut möglich ist, das hat er gut gemacht an der Seite von Gobert zum Beispiel oder jetzt auch bei den Knicks ab und zu an der Seite von Mitchell Robinson, aber dann ist er halt offensiv nicht maximiert oder dann ist dein Team offensiv nicht maximiert, weil ja dieser Fünfer dann tendenziell kein Shooter oder keine offensive Macht ist. Gut, wenn er jetzt an der Seite von Wemby spielt, aber wir bleiben mal in einem realistischeren Rahmen, dann ist diese defensive Anfälligkeit war für mich dann ein bisschen zu groß, um ihn hier in die Top 20 mit reinzuschieben. Aber man muss dazu sagen, ich bin mit meinem Ranking bei ihm auf 24, bin ich schon deutlich auf der optimistischeren Seite, jetzt im Vergleich zu Consensus Ranking und Co. Also ich glaube, da sind wir näher beieinander, als das bei vielen anderen der Fall wäre. Hast du Chat als nächstes auf 17?
Genau.
Okay, den habe ich auf 22. Lass uns vielleicht kurz zwei Sätze zu Jimmy Butler. Den habe ich auf 21. Du warst, wenn ich mich richtig erinnere, wo hattest du Jimmy letztes Jahr? Ich meine, du hattest ihn deutlich höher als ich.
Ich hatte Jimmy Butler letztes Jahr auf Platz 16.
Ah, okay, dann ich hatte ihn auf 17, dann doch nicht deutlich höher. Aber ich würde behaupten, wir sind traditionell so, oder war das vor 2 Jahren?
Wir das hatten war doch vor irgendwann 2 Jahren, mal so wo, eine, wir, wo genau, wir ihn genau. beide so hoch hatten, ja. Und ich ihn nochmal deutlich höher.
Ja, da hatten wir so eine, da erinnere ich mich, da hatten wir so eine Butler-Diskussion im Pod.
Unser,
vielleicht ganz kurz ein paar
unser
Sätze, weil er halt
größter Podcast-Beef in 3 Jahren. Einziger, erster und größter Podcast-Beef. Vor dem Mikrofon, hinter den Kulissen. Naja,
diverse,
da reden wir lieber nicht drüber.
Diverse. Vielleicht ein paar Sätze, weil ich glaube, der ein oder andere wird sich eventuell wundern, was mit Butler passiert ist. Weil halt, ich habe gerade in die Stats reingeguckt, der hat halt eine 136er Offensivrating in der Regular Season. True Shooting, Ultra-Effizienz, weiterhin viele, viele Dinge, die er auf einem sehr, sehr hohen Level macht. 18, 5 und 5 in der Regular Season, 1,4 Steals. Warum haben wir uns jetzt hier offensichtlich beide entschieden, dass Jimmy Butler kein Top-20-Spieler mehr ist in der NBA?
Weil er nicht mehr der Spieler ist, der er vor 2 Jahren war, der er bei den Miami Heat war, als er sie 3x in 4 Jahren in die Conference Finals geführt hat, 2x in 4 Jahren in die NBA Finals und in 3 dieser Jahren einer der 2, 3 besten Spieler in diesen jeweiligen Playoffs war. Jimmy Butlers Floor ist immer noch riesengroß. Er ist jemand, der in der Transition sehr gut ist, der immer noch gut verteidigen kann, Erfahrung und Basketball-IQ mitbringt, klasse cutten kann, klasse screen kann, sich off-ball bewegen kann und viele, viele Winning-Plays macht. Gerade an der Seite von Steph in dem System der Warriors, ein guter Passspieler ist und so weiter und so fort. Aber, und wir wollen nicht einzelne Playoff-Serien und kleine Spiele und kleine Phasen nehmen, um totale Aussagen über Spieler zu machen, aber die Playoff-Serie gegen die Rockets, nachdem Steph sich verletzt hat, hat gezeigt, was Jimmy Butler für ein Spieler mittlerweile ist und vor allem, was für ein Spieler er mittlerweile nicht mehr ist. Jimmy Butler ist kein Spieler, der auf Knopfdruck noch 40 droppen kann und sein Team im Alleingang in den Playoffs zu Siegen führen kann. Diese Highs von Jimmy Butler, die er immer hatte, die erreicht er nicht mehr. Er kann jetzt einfach, und das ist auch nicht schlimm nach all den Verletzungen und in dem Alter, aber er kann nicht sagen, okay, jetzt werde ich Vintage Jimmy Butler und drehe auf und reiße ganze Spiele an mich. Das ist er, glaube ich, einfach nicht mehr. Und das müsste er sein, um ein Top-20-Spieler in meinen Augen in der NBA zu sein. Der Floor ist riesengroß. Und wenn Steph spielt und Butler ist der Nummer 2, dann bist du in einer echt, echt guten Situation. Aber wenn Butler deine Nummer 1 ist, mittlerweile, dann hast du keine Chance mehr, weil er nicht mehr diese Höhen erreicht, die er mal erreicht hat.
Ja, 100%ige Zustimmung. Würde ich auch gar nicht noch was hinzufügen wollen. Kurz ein paar Worte von mir zu Chat. Ich nehme mal an, dass du in deinem Ranking auf 17, also wir sind uns einig, dass Chat inzwischen wahrscheinlich No-Brainer, einer der 3 bis 5 besten Verteidiger der Welt ist. Überragender Playoff-Run, auch was die Defense angeht. Jemand, dem du deine Defense anvertrauen kannst im Sinne von, dass er sie ankert, dass er auf der 5 perfekter Mix aus Rim Protection und aber gleichzeitig Beweglichkeit und Variabilität. Du kannst jede Coverage mit ihm spielen. Also das ist nicht ganz auf einem Level mit Spielern wie Wemby. Oder nicht ganz auf einem Level mit Wemby, Punkt. Aber dahinter ist Chet Holmgren einer der besten Verteidiger der Welt. Ich könnte mir vorstellen, dass du in deinem Ranking ein in gewisser Weise offensive Upgrades, nenne ich es mal, oder halt offensive Entwicklung eingepreist hast, die ich schon sehe. Deswegen, ich habe ihn auf 22, ich habe ihn auf jeden Fall in einem Tier mit Butler und Siakam, vielleicht sogar in einem Tier mit J-Dub, aber und auch hier wieder für den Hinterkopf, wenn ich jetzt bei mir Halliburton und Tatum rausrechnen würde, dann hätte ich ihn ja auch auf 20. Für mich war die Offensive ein bisschen zu unkonstant und zu wackelig, als dass ich ihn jetzt hier schon in die Top 20 hätte reinschieben können. So, seine Effizienzstatistiken sehen nicht sonderlich geil aus für einen Big Man. Er hatte in den Playoffs ein großes Problem damit, dass dann plötzlich sein Dreier nicht mehr gefallen ist. Da hat er unter 30% getroffen, was in der Regular Season noch deutlich besser aussah. Da waren es 38%. Beides bei relativ geringem Volumen, aber man kann ihm schon so ein bisschen dieses Stretch-Skillset andichten. Wie gesagt, ich denke, der Case, dass da offensiv der ein oder andere Schritt kommen wird in der jetzigen kommenden Saison, der ist absolut verständlich und dann ist es für mich auch überhaupt nicht verrückt, ihn hier in der Top 20 drin zu haben. Ich möchte es erstmal ein bisschen sehen und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich nächstes Jahr Chet Holmgren noch einmal höher haben werde und auch in der Top 20 dann drin haben werde.
Ja, die Fragezeichen am offensiven Ende sind gerechtfertigt und er hat auch mich in den Playoffs auch offensiv hier und da mal enttäuscht. Ich denke, dass er mehr kann, als er machen durfte, gerade in den Playoffs, wo man sich dann schon noch eher darauf fokussiert hat, wie laufen wir so viel Offense wie möglich über Shea und wie schaffen wir es, J-Dub als unseren zweitbesten offensiven Spieler so gut es geht zu integrieren und da maximal Kapital aus seinen Fähigkeiten zu schlagen. Und ich fand, da ging das, was Holmgren kann, so ein bisschen unter. Und das ist sicherlich auch ein Coaching-Thema gewesen. Nicht, dass wir jetzt irgendwas an diesem Playoff-Run der Thunder kritisieren müssen, denn sie waren sehr erfolgreich und sind ja am Ende auch Meister geworden. Aber das Talent und diese für seine Position und Größe auch einzigartigen Skills wurden, glaube ich, dann nicht genug genutzt und in Szene gesetzt. Wie gesagt, wer gewinnt, hat recht. Aber das war so ein bisschen mein Eindruck. Er hat wunderbare Handles für einen so großen Center, bewegt sich wunderbar, kann vielseitig eingesetzt werden, gerade auch am Perimeter, kann ja in Post-Ups agieren und scoren, nah am Korb, klasse Touch mit beiden Händen, guter Passspieler. Ich denke, dass er offensiv besser ist und mehr kann, als er jetzt gerade in den Playoffs gezeigt hat. Und defensiv, hast du ja schon gesagt, ist er einer der 3 bis 5 besten und vielseitigsten Verteidiger der NBA mittlerweile. Das gilt auch für den Spieler, den ich direkt vor ihm habe in diesem Ranking, wo ich mir vorstellen kann, dass du ihn ein bisschen höher haben wirst. Aber das sind zwei sehr ähnliche Spieler mit zwei sehr ähnlichen Fähigkeiten. Habe mich am Ende für den anderen entschieden. Aber Chet Holmgren, in meinen Augen immer noch der zweitwichtigste Spieler der Oklahoma City Thunder. Und er war in meinen Augen auch gerade wegen der Defense der zweitwichtigste Spieler OKCs bei diesem Championship Run vor J-Dub. Und deswegen habe ich mich hier für ihn entschieden auf Platz 17, weil er einfach ja ein wunderbarer Spieler ist. Und wie hier gerade bei vielen jungen Spielern in diesem Ranking, ist auch bei ihm ein bisschen Projektion mit dabei. Und ich glaube, dass er auch gerade am offensiven Ende sehr viel, sehr Gutes zeigen wird in den nächsten Monaten.
Dann sind wir jetzt quasi, also den Spieler, den du gerade angeteasert hast, den habe ich tatsächlich verhältnismäßig zumindest ein bisschen höher. Aber dann sind wir doch jetzt, wenn ich das richtig sehe, mehr oder weniger ab jetzt im Gleichschritt unterwegs. Also wir haben jetzt mit Chet, Towns und Zion, die drei Spieler, die ich nicht drin habe, haben wir jetzt schon abgehakt. Wir haben bei mir Siakam abgehakt, den Spieler, den du nicht mit drin hast. Und, also das heißt, bei mir fehlen jetzt noch die Plätze 1 bis 18, bei dir fehlen die Plätze 1 bis 16.
Genau.
Minus Tatum und Halliburton. Und dann könnte ich wetten, dass wir da die gleichen 16 Namen in welcher Reihenfolge auch
immer. Ja, das würde mich jetzt schocken, wenn nicht.
Das heißt, du hast auf 16 jetzt Evan Mobley, wenn ich deinen
Teaser habe Evan Mobley. Ähnliche Geschichte wie bei Chet Holmgren. Er hat sicherlich irgendwo eine größere Rolle in Cleveland am offensiven Ende. Und ich würde ihm offensiv hauchdünn den Vorteil geben, weshalb ich ihn hier auch vor Chet habe. Aber im Großen und Ganzen sind das zwei Spieler, die sich von ihren Skills, von ihrem Alter, von ihrem Potenzial ihrer Offense, ihrer Defense wirklich nicht viel nehmen. Ihre Spielweise, allem drum und dran, zwei sehr, sehr gut miteinander zu vergleichende Spieler. Und ich sehe hier keinen großen Unterschied, als dass ich sie in diesem Ranking hier weit auseinander ranke und den einen 4, 5 Plätze vor dem anderen habe. Und deswegen habe ich hier Mobley an 16. Es war auch erst so, dass ich Mobley hatte und weiter oben hatte. Und ein Grund, warum Holmgren direkt danach kommt, war, weil ich nicht glaube, dass es ein großer Unterschied zwischen den beiden besteht. Also der Weg bei mir in diesem Ranking ging über Mobley und dann, okay, dann muss Chet hier in die Nähe. Und nicht, okay, Chet muss in die Top 20 rein. Ich sehe ihn da und da und ich sehe Mobley da und da und die gehören zufällig, die sind dann halt zufällig nebeneinander. Sondern Mobley ist auf 16, Mobley ist so gut, aber Chet ist nicht wirklich viel schlechter. Das heißt, Chet muss jetzt danach kommen. So war der Gedankengang.
Ich habe Mobley auf 15. Das heißt, bei mir kommen jetzt hier nochmal 3 Spieler, die du dann dementsprechend über ihm hast. Bei dem einen ist der Case leicht gemacht, das ist nämlich Kawhi Leonard. Dass ich Mobley über ihm habe, das liegt ganz, ganz klar. Also natürlich ist Kawhi Leonard im Vakuum, wenn beide fit sind, ein besserer Spieler als nicht nur Mobley, sondern als viele der Namen, die ich hier noch vor ihm habe. Aber auch ähnlicher Case. So, ich glaube, es spricht für ihn, dass er inzwischen, also dass er jetzt mal in eine Off-Season fit geht, soweit wir wissen, dass er ein Training Camp und eine Saisonvorbereitung fit absolvieren kann. Da schleicht sich natürlich wieder ein bisschen Hoffnung ein, dass wir einen Kawhi Leonard auf einem sehr hohen Level sehen. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie reininterpretieren, wie dieser ganze Skandal jetzt um seine Person mit Aspiration und so weiter sich auf ihn auswirkt. Ich glaube, da stecken wir einfach nicht drin. Und ich denke, Kawhi kann als jemand eingeschätzt werden, der relativ wenig darauf gibt, was so um ihn rum passiert. Trotzdem, Kawhi auf 18. Wo hast du ihn?
Oh, deutlich weiter oben. Ich habe ihn auf 13.
Ah ja. Okay, dann wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie die Zion-Geschichte. Einfach etwas größeres Vertrauen in seine Gesundheit.
Ja, gerade nach der letzten Saison, wo er in den Playoffs fit war.
Aber halt auch, er hatte dieses eine Ausreißerspiel, aber so im Großen und Ganzen war jetzt seine Performance in den Playoffs nicht auf dem Level, wo du sagen kannst, okay, wenn der Dude fit ist, dann ist er ein No-Brainer-Top-10-Spieler.
Genau, das ist richtig. Okay. Deswegen habe ich ihn auf 13.
Okay, fühlt sich dann ein bisschen wenig abgestraft.
Verstehe ich.
An. Okay. Zu Mobley. Ich rechne da, also ich glaube, dass Mobley tatsächlich offensiv stand jetzt ein bisschen der etwas komplettere Spieler ist im Vergleich zu Chet, was aber natürlich auch wirklich an der Rolle liegen kann und am Coaching liegen kann, da gebe ich dir völlig recht. Also hätte Chet, wenn du die beiden jetzt tauschen würdest, Chet bei den Cavs und Mobley bei den Thunder, dann würden wahrscheinlich beide, also dann würde Mobley vermutlich keinen so guten Job machen bei den Thunder in der Rolle. Und Chet würde vermutlich keinen so guten Job machen bei den Cavs in der Rolle, aber es würde sich nicht viel schenken. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Trotzdem, Mobley, Defensive Player of the Year Saison, überragender Defender. Also da schenken sie sich wirklich nicht viel. Und einfach dann in seiner Rolle, die er in Cleveland hatte, hat er mich sehr, sehr überzeugt. Hast du dieses Off-Season-Foto von ihm gesehen am Strand?
Ja.
Heiland, zack, sage ich da nur. Der Mann scheint, also das ist natürlich immer, heutzutage muss man ein bisschen vorsichtig sein mit AI und Photoshop und so weiter, aber ich habe mir sagen lassen, dass das real ist. Da hat ganz schön zugelegt, der gute Mann, an Muskeln. Also der sieht wirklich aus wie ein Bodybuilder fast schon. Bin ich sehr, sehr gespannt, was wir da von Evan Mobley, weil ich glaube, wenn er diese Komponente in sein Game noch mehr reinkriegt, dieses Bullyball-Spiel, Mismatches bestrafen, ab und zu mal im Post auch als, nicht nur als Ballverteiler, sondern auch als Scorer noch mehr agieren können. Und wenn das dann wiederum das öffnet, also auch in der Defense natürlich, hilft dir Bulligkeit auf der 5, wenn du nicht zu viel Beweglichkeit einbüßt dafür. Und wenn er das dann noch mehr hin zu einer Fulltime 5 nutzen kann, dann ist es, glaube ich, nochmal eine Ebene mehr in Evan Mobleys Spiel, die einfach bei Chet Holmgren Stand jetzt noch nicht so ganz da sein kann. Da gehe ich ein bisschen von aus, dass wir sowas in die Richtung sehen. Und deswegen habe ich die beiden dann doch deutlich auseinander und habe mich für Mobley an 15 entschieden, vor Kawhi und vor noch 2 anderen Spielern, die wir dann jetzt vermutlich gleich bald besprechen.
Kann ich nicht groß dagegen argumentieren, gerade bei der Kawhi-Sache, aber auch, dass du Mobley hier mit dabei hast. Ich komme halt hier langsam so ein bisschen in die Richtung, wo ich sage, okay, das sollten, wenn wir in Richtung 15, 14, 13, 12 so die Range gehen, da brauche ich dann schon wirklich sehr, 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 sehr gute offensive Spieler, die nicht zwangsweise die allererste Option sein müssen, aber wo ich dann schon sehr auch den Fokus lege auf offensive Creation, und da hat Mobley einfach Nachteile. Der defensive Stuff ist schön und gut und wichtig, aber wenn ich in diese Range reingehe, dann brauche ich Creation. Und da hat mir Mobley bisher zu wenig gezeigt. Ähnlich wie ein Chat, weshalb die beiden dann hier bei mir auf 17 und 16 ranken. Und dann ab 15 komme ich dann auch in Richtung offensive Creator vom Allerfeinsten. Da ist dann nur noch einer dabei, wo ich sage, okay, da gibt's ein paar Probleme. Aber bei den anderen 14, das sind alles jetzt auch schon ziemlich elitäre offensive Dudes. Und da ist Mobley noch nicht auf dem Level in meinen Augen.
Ja, absolut. Ich habe auch, also da würde ich Kawhi mit reinzählen. Und dann die beiden, die ich noch dazwischen habe, sind auch jeweils offensiv einfach bessere Spieler als Evan Mobley. Gar keine Frage. Bei mir, wer kommt bei dir jetzt als nächstes auf 15?
Kate Cunningham.
Yes, sir. Dann sind wir da auch im Gleichschritt. Den habe ich nämlich auf 17. Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich überzeugt bin von Kate Cunningham als Anführer eines Teams in der Regular Season. Er hat, ja, man kann sagen, okay, auch in der Regular Season war das noch ein Tick ineffizient, aber man hat jetzt gesehen, das war ja für ihn auch so mehr oder weniger das erste Jahr in einem funktionalen NBA-Team, wenn man so will. Ich glaube, das hat ihm einfach auch sehr geholfen. Er hat sowohl im Scoring als auch im Playmaking sehr, sehr starke Ansätze gezeigt. Was mir große Sorgen gemacht hat, und wir haben das auch hier im Podcast schon analysiert, das war sein erster Playoff-Run, in Anführungszeichen. Ich möchte nicht zu viel reininterpretieren. Es gab viele Dinge, die mich positiv gestimmt haben, was Kate Cunningham als künftigen Playoff-Creator und potenzielle erste Option von einem richtig, richtig guten Team sein kann. Aber die Effizienzstatistiken und auch vom Eye-Test her, das ist schon ganz schön eingebrochen in den Playoffs. Gegen eine nicht schlechte Defense, aber gegen eine Defense, wo man durchaus sagen kann, okay, da hätte er ein bisschen mehr rausholen können, was die Effizienz angeht in diesen 6 Spielen gegen die New York Knickerbockers. Und deswegen, also um das vielleicht ganz kurz mit Zahlen zu unterlegen, Regular Season Offensive Rating 112, wo man, wie gesagt, das ist auch schon unterdurchschnittlich. Aber das ist in einem Rahmen, wo ich noch sage, okay, solange die Ansätze passen, bin ich da fein damit. Playoff Offensive Rating 102. True Shooting ist runtergegangen von 57% auf 51%. Wie gesagt, ich mache mir langfristig keine großen Sorgen um Kate Cunningham als Playoff-Spieler. Ich denke, da hat er uns genug gezeigt jetzt. Aber dass es dann doch eben sehr runtergegangen ist und dass er sich schwer getan hat in den Playoffs, hat mich jetzt davon abgehalten, ihn noch deutlich höher zu schieben hier auf diesem Ranking.
Ging mir zu 100% genauso. Wir sind beide riesengroße Kate Cunningham-Fans. Ich habe spätestens nach dieser Saison keine Zweifel, dass er ein Franchise-Spieler sein kann und dass er der beste Spieler eines Contenders irgendwann mal sein kann. Und er hat mit Sicherheit Top-10-Potenzial, wenn nicht sogar höher. Und die hohe Erwartungshaltung, die wir hatten, als er gedraftet wurde, die bestätigt sich mehr und mehr. Es waren seine allerersten Playoffs gegen ein favorisiertes Team. Also er war in den Playoffs und er war als Underdog in den Playoffs. Kurze Serie, ja, die Stats waren nicht optimal. Mir haben viele der Ansätze gefallen. Er hat für mich auch in den Playoffs gezeigt, dass er Defenses sezieren kann und gute Looks für sich selber kreieren kann, für die Kollegen kreieren kann, auch wenn die nicht so reingefallen sind. Aber du hast schon recht, die Playoffs haben so ein bisschen diesen Hype der Pistons-Saison, gerade in Bezug auf Cunningham, wieder so ein bisschen getrübt, das Ganze so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber wenn man sich überlegt, der Dude hat 26 Punkte und 9 Assists aufgelegt letzte Saison beim Sixth Seed, war 7. bei der MVP-Wahl, war im All-NBA Third Team All-Star. Da geht's nur in eine Richtung bei Kate Cunningham, aber ich denke, wenn du das allererste Mal in der Top 20 drin landest, dann ist 15, glaube ich, schon eine faire Bewertung. Also du bist entweder Wemby und bist mehr oder weniger direkt in der Top 20 drin, oder du arbeitest dich halt langsam hoch. Jetzt gerade was Kate Cunningham angeht, letztes Jahr war er bei uns da gar nicht mit drin. Jetzt ist er auf 15, nächstes Jahr ist er vielleicht auf 12 und dann geht das so langsam, aber sicher. Vielleicht muss jemand, der noch nicht in der Top 20 war, dann auch nicht gleich reinstarten auf 11 oder so. Und deswegen finde ich das jetzt schon eine coole Sache, dass er überhaupt drin ist, hat eine Menge gute Sachen gezeigt, hat auch noch ein paar Baustellen gezeigt, aber das geht nur in eine sehr, sehr steile Richtung bei Kate Cunningham.
Ja, dann sehen wir das genau gleich. Wir haben ihn ja auch verhältnismäßig. Ich habe ihn auf 17, du auf 15, minus Halliburton und Tatum, hätte ich ihn auch auf 15. Also dann sind wir da ja genau im Gleichschritt unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, dass es beim nächsten Spieler ebenso ist. Ich habe nämlich auf 16, was ja dann bei dir 14 wäre, Kevin Durant.
Oh nee, da bin ich noch ein bisschen positiver.
Ah ja, warte, dann lass mich raten. Hast du Booker?
Auf 14, ja.
Ah ja, okay. Da bin ich dann wiederum noch ein bisschen. Den habe ich nämlich auf 12.
Okay.
Was ja bei mir dann, also dein Ranking angenommen, ohne Herli, ohne Tatum, das wäre ja bei mir dann sogar Top 10. Okay, dann sind wir da.
Hm.
Ja gut, 10 auf 14 ist jetzt auch nicht die allerriesigste Diskrepanz. Aber dann, also mein Case für Booker ist halt so ein bisschen, dass er auf einer rein individuellen Ebene keine so schlechte Saison gespielt hat, wie ich das Gefühl habe, wie viele der Meinung sind aktuell. Also das möchte ich jetzt dir nicht vorwerfen, aber ich habe das Gefühl, dass diese Shitshow da in Phoenix ein bisschen zu sehr ihm angekreidet wird oder zumindest zu wenig mehr erwähnt wird, so nach dem Motto, hey, der Dude hat auf einem individuellen Level eigentlich auch wieder eine echt gute Saison gespielt. 26 Punkte fast im Schnitt. Nicht überragend effizient, aber okay effizient. 119er O-Rating, True Shooting, ich hatte es gerade offen, knapp unter, also 59%. 7 Assists dazu gespielt, in einem, wie gesagt, super dysfunktionalen Team. Ich denke, diese 33% Dreierquote, da können wir davon ausgehen, dass das vielleicht wieder einen Ticken hochgehen wird. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt Großartiges zu erwarten von Devin Booker in die kommende Saison gesehen, weil halt die Suns mit dem aktuellen Kader, so wie sie dastehen, absolut nirgendwo hingehen werden. Und dann wird sich ein bisschen zeigen, wie viel Bock er hat, da wirklich zu performen. Aber ich hatte ihn halt letztes Jahr noch auf, ich guck gerade, wo hatte ich ihn letztes Jahr? Auf 9. Also ich hatte ihn letztes Jahr auch schon als Top-10-Spieler. Und ich habe mir dann eben überlegt, gut, ich habe 3 Spieler habe ich an ihm vorbeigeschoben im Vergleich zum letzten Jahr. Und danach habe ich mich dann gefragt, okay, Spieler X, den ich letztes Jahr hinter Booker hatte, hat der mir jetzt diese Saison etwas gezeigt, was mir Booker nicht gezeigt hat, was rechtfertigen würde, dass ich den jetzt an Booker vorbeischieb? Und dann war die Antwort nein. Spieler Y, Durant zum Beispiel, hatte ich letztes Jahr auf 13, Booker auf 9. Hat jetzt Durant dann auch noch Alter und so mit eingegangen? Also kann ich es rechtfertigen, dass ich Durant jetzt an Booker vorbeischiebe? Und da war die Antwort dann auch nein. Und das war dann so ein bisschen Ausschlussverfahren. Und am Ende ist Devin Booker dann auf 12 quasi übrig geblieben. Wie gesagt, 4 Spieler habe ich vor ihn geschoben, wo ich wirklich sage, okay, die haben mir Dinge gezeigt, die mir Devin Booker einfach nicht gezeigt hat und deswegen schiebe ich sie hier an ihm vorbei. Aber bei den anderen habe ich dann nicht so richtig die Cases irgendwie machen können in meinen eigenen Überlegungen und deswegen ist er quasi auf 12 stehen geblieben am Ende.
Ja, verstehe ich. Ist, denke ich, auch der genau richtige Ansatz. Ich hatte Booker auf 13 letztes Jahr.
Ah, okay, dann war ich da deutlich höher als du.
Allerdings Embiid und Tatum vor ihm gehabt damals.
Mhm.
Und jetzt ist er auf 14 gerutscht und diese Spieler sind nicht länger vor ihm, was daran liegt, vor allem, dass er so ein bisschen in meinem Ansehen gefallen ist, jetzt auch in dieser Saison wieder. Ja, es war nicht seine Schuld, aber er hat jetzt auch nicht viel gemacht, dass sich das ändert. Gerade dieses Point Booker Experiment möchte ich es mal nennen, aber wie lange nennen wir das jetzt schon Experiment?
Ja,
seit 4 Jahren. Devin Booker ist kein Point Guard. Devin Booker hat zwar jetzt 7 Assists in den letzten beiden Jahren im Schnitt aufgelegt, er ist nicht gut genug als Point Guard. Er ist nicht gut genug, Strukturen in die Offense reinzubringen, Tempo zu kontrollieren, Spielzüge einzuleiten, am laufenden Band, mit dem Ball in der Hand, Vorteile und gute Looks für sich und die Kollegen, vor allem die Kollegen, zu erarbeiten. Er ist kein elitärer Passspieler, hat keine elitäre Spielübersicht, kein elitäres Gefühl für Timing, Decision-Making, wann passe ich, wann mache ich selber, zu wem passe ich, wie spiele ich wirklich Kollegen frei. Klar, gerade auf seiner Position würde es auch schon helfen, irgendwie einen guten Screen-and-Roll-Big an seiner Seite zu haben, was er nicht hatte. Das könnte schon auch wieder besser aussehen in der kommenden Saison bei den Suns. Aber Devin Booker hat mir nicht genug gezeigt letzte Saison, um da zu rechtfertigen, ihn noch weiter nach oben zu stellen. Und wenn er dann halt nicht im kompletten Shotmaking-Gott-Modus ist, dann ist es halt schon irgendwo dann auch offensiv schnell zu Ende, sage ich mal, ohne ihn jetzt hier zu sehr kritisieren zu wollen. Aber er hatte jetzt in diesen Playoffs 2022, 2023 war das, glaube ich, wo er genau gegen Denver, wo man Runde 2 ausgeschieden ist, aber er jeden Pull-Up-Wurf gefühlt getroffen hat. Das war halt dann auch einfach mal eine Phase. Und 2023 hatten wir ihn ja auch sehr, sehr weit oben. Du hattest ihn noch weiter oben als ich. Dann ist er jetzt letztes Jahr 2024 gefallen, jetzt erneut gefallen, wenn halt dieses Pull-Up-Jump-Shooting, dieses Shot-Making dann nicht so da ist, dieses vor allem auch Tough-Shot-Making, dann sieht das halt auch irgendwo dann ein bisschen dünner aus. Er hat wieder nur 33% von Downtown getroffen. Diese Idee von Devin Booker als gerade Pull-Up-Jump-Shooter von Downtown ist seit Jahren schon besser als die Praxis und die Realität. Klar, er ist besser als 33%, aber hat halt jetzt in seiner Karriere 35% seiner Dreier nur getroffen und dafür, dass wir bei Devin Bookers Shooting Motion als eine der besten und cleansten in der NBA reden und Devin Booker einer der geskilltesten offensiven Spieler ist, ist es Jahr für Jahr bei seinen Dreiern irgendwo ein wenig enttäuschend, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, keine Ahnung. Ich konnte mich hier nicht dazu durchringen, ihn über einen Kawhi Leonard zu stellen, über einen Anthony Davis zu stellen, über einen Kevin Durant zu stellen. Ich fand, Kevin Durant hat besser gespielt als er letzte Saison. Und wenn wir halt darüber reden, dass beide nicht die 1A-Option von einem Contender oder guten Team sein können, dann habe ich wahrscheinlich lieber Kevin Durant als Nummer 2 jetzt gerade noch, selbst in dem Alter. Und deswegen habe ich hier im direkten Vergleich der beiden KD da noch 3 Spots vor Devin Booker.
Ja, also bei mir, ich glaube, zum einen würde ich nicht hundertprozentig ausschließen wollen. Also Booker ist für mich so der erste Name in meiner Liste, bei dem ich sage, okay, nee, ich glaube nicht dran, dass er wirklich der beste Spieler eines Finals-Teams sein kann. Aber ich möchte es auch nicht so hundertprozentig ausschließen. Und dahinter kommt dann zum Beispiel Anthony Davis, bei dem ich es auch nicht tausendprozentig ausschließen möchte. Dann kommt ein gewisser LeBron James bei mir auf 14.
Ich es eigentlich auch, also das sind alles Spieler, bei denen ich es ausschließen würde. Mehr oder weniger tausendprozentig. Ich will dich jetzt nicht in deinem Gedanken unterbrechen, aber Devin Booker. 2021 war Chris Paul der beste und wichtigste Spieler dieses Teams. Und die Suns waren auch nur im Finale, weil Anthony Davis sich verletzt hat in Runde 1. Habe ich schon oft drüber geredet. 2022 ist man als Top-Favorit gegen Dallas ausgeschieden in der zweiten Runde. 23 ist man, wie gesagt, nicht Bookers Schuld, aber auch da enttäuscht. Und mehr oder weniger ohne große Chance gegen Denver ausgeschieden. Und dann 24 und 25 erreichst du halt die Playoffs nicht mal. Mit Devin Booker in seiner Prime. Wie gesagt, nicht seine Schuld in vielen Fällen, aber er hat in vielen dieser Jahren nicht genug gemacht, fand ich. War nicht gut genug, dass sich das ändert. Er ist keiner, der im Alleingang dafür sorgt, dass es halt nicht so kommt, wie es jetzt gekommen ist.
Ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Also ich habe Durant an 16 sogar noch hinter Mobley, unter anderem eben auch, weil ich Rückschritte einpreise. Also wir haben ja in den letzten Jahren immer mal wieder drüber geredet, dass Kevin Durant nicht mehr der Spieler ist, der mal war, dass er nicht mehr in der Lage ist, diesem Spiel oder einer Playoff-Serie komplett seinen Stempel aufzudrücken. Er ist immer noch einer der besten Scorer der Liga. Er hat immer noch fast 27 Punkte im Schnitt gemacht in der Regular Season, das ist gar keine Frage. Und ich habe ihn ja auch auf 16 Vorspielern wie Kate, wie Kawhi, J-Dub und so. Aber der Mann wird jetzt seinen 37. Geburtstag feiern in 12 Tagen. Bisschen ähnlicher Case wie bei LeBron, den man auch vielleicht den einen oder anderen Platz noch höher haben könnte. Aber auch bei LeBron preise ich so ein bisschen mit ein, dass ich denke, dass es stetig bergab gehen wird. Crazy These bei einem 40-Jährigen. Wie kann ich mich nur erdreisten, hier sowas zu behaupten bei LeBron James, der einfach 41 wird noch dieses Jahr. Das ist crazy. Also, dass ich ihn überhaupt noch hier in der Top 15 mit drin habe, ist absolut verrückt. Naja, können wir gleich zukommen. Ich weiß nicht, bei Durant, ich glaube, es wird nochmal ein Schrittchen zurückgehen. Ich bin sehr gespannt, wie seine Rolle in Houston aussehen wird, wie viel er tatsächlich aufgeschultert kriegt in Sachen offensiver Last oder wie viel da dann eben noch über andere Leute wie Şengün, wie Amen Thompson, der vielleicht einen Schritt machen wird. Manche Leute hatten den im jeden Tag NBA-Kosmos in der Top 30 sogar schon drin. Das war mir dann eine Spur zu extrem, aber ich bin auch großer Verfechter davon, dass Amen Thompson eine geile Saison haben könnte. Ich bin gespannt und ich würde sagen, dass ich Booker auf 12 schon nochmal so ein Stückchen über diesen anderen habe, aber dass ich meine Plätze 13 bis 16, das sind so die alten Herren, LeBron und Durant, AD habe ich an 13 und Mobley dann eben damit drin an 15. Das ist für mich so ein Tier, also da würde ich jetzt auch nicht in den Krieg ziehen dafür, Durant an 13 zu haben oder an 14 zu haben oder nicht an 13 oder 14 zu haben.
Sehe ich hundertprozentig genauso, in dieser Range kann so viel passieren. Wenn du jetzt sagst, du glaubst, dass Cade Cunningham eine bessere Saison jetzt spielt als ein Devin Booker und ein besserer Spieler ist jetzt in diesem Ranking, würde ich auch nicht sagen, du bist crazy.
Mhm.
Deswegen, also Cunningham, Booker, Leonard, Davis, Durant, eventuell sogar noch LeBron, aber ich würde bei Durant bei den kleinen Cuttern machen. Die sind für mich in einem Tier. Und wer sich hinstellt und sagt, hundertprozentig ist KD besser als Booker oder ist Booker besser als KD oder hundertprozentig ist Booker ein besserer Spieler als Anthony Davis oder andersrum, ich glaube nicht, dass man das sagen kann.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und gerade wenn du Fragezeichen,
dann jetzt,
wie es Alter hast, wenn du Fragezeichen mit der Verletzungsanfälligkeit hast, da kommt es gerade in dieser Range so sehr auf die Rolle an, in der sie eingesetzt werden. Es kommt so auf ihre Mitspieler an. Das ist halt dann vielleicht auch ein bisschen anders bei den Spielern, über die wir in der Top 10 reden. Da kann man eher noch bei einem Jokic versus Doncic versus Giannis versus SGA, kannst du mehr, glaube ich, die Spieler einfach im Vakuum betrachten, weil du mit diesen Spielern anfängst und dann das Team baust. Aber wenn du über Durant, Davis, Leonard, Booker, Cunningham und so redest, da kommt es noch eher auf die Rahmenbedingungen an, weil es einfach nicht so gute Spieler sind wie diese Top-Guys. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, diese Spieler jetzt im Vakuum zu nehmen und zu sagen, okay, 11, 12, 13, 14, 15, so.
In dem Fall wissen wir aber auch jetzt schon mal, dadurch, dass ich Booker an 12 habe, was dann ja minus Tatum und Halliburton Platz 10 wäre, dass du einen Spieler in deiner Top 10 hast, den ich nicht in meiner Top 12 habe. Wer kommt denn bei dir jetzt als nächstes auf 12? Also 13 Kawhi, das haben wir ja schon gesagt bei dir. Und 12, ist das dann Durant?
Das ist Anthony Davis. Ich habe AD auf 12, Durant auf 11.
Okay, ich notiere mir das hier mit, damit ich es am Ende nochmal schön
kleiner
vorlesen
Vergleich
kann.
Zum letzten Jahr.
Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Guck,
da hatte ich Durant an 11 und Davis an 14. Davis an 14, aber wieder Tatum und Embiid waren da mit drin. Also wäre, wenn jetzt Embiid nicht sich so krass verletzt hätte und Tatum nicht, beziehungsweise selbst wenn Embiid so ist, wie er ist und du Halliburton und Tatum mit drin hast, wäre Davis nach wie vor 14. Und das beschreibt ihn vielleicht ganz gut, dass sich jetzt nicht so wirklich was geändert hat in meinem Ansehen ihm gegenüber. Er wäre auch hier auf 14. Bei Durant ist es, wenn man die beiden jetzt weglässt, aus meinem letztjährigen Ranking, wäre er dort auf 9 gelandet und ist jetzt halt auf 11, was es, glaube ich, auch ganz gut zusammenfasst. Er hat halt abgebaut, aber er hat jetzt nicht krass abgebaut und er ist im Großen und Ganzen noch der Spieler, der er vor einem Jahr war, in meinen Augen.
Ja, bei mir ähnlicher Case bei den beiden. Also Durant ist bei mir von 13 auf 16 runter und AD ist von 10 auf 13 runter. Also ich hatte AD noch in der Top 10 knapp am Ende. Also ich hatte Booker auf 9, AD auf 10. Und ich habe die beiden jetzt einfach 1-1 runtergeschoben. Booker auf 12, AD auf 13. Und habe ein paar Namen, die wir offensichtlich beide in den Top 10 dann haben werden, inklusive unter anderem Halliburton, und ein paar andere Namen habe ich an ihnen vorbeigeschoben. Ja, weiß ich nicht. Wer macht dann jetzt den Case für AD? Soll ich den dann vielleicht machen, weil ich ihn verhältnismäßig ein bisschen höher... Nee, habe ich ihn höher als du? Du hast ihn dann ja quasi, wenn du Halliburton Tatum mit drin hast, hättest du ihn an 14 und ich habe ihn an 13. Also ja, schenkt sich dann auch nicht wirklich was. Ich glaube, bei AD ist natürlich im Hinterkopf immer die Sorge nach der Verfügbarkeit, nach der Verletzungsanfälligkeit. Er hatte jetzt eine Saison mit 51 Spielen, wo er halt wieder ganz schön viel verpasst hat. Auch als er noch bei den Lakers war und dann natürlich direkt die bittere Verletzung in seinem ersten Dallas-Spiel. Er hat mit knapp 25 Punkten und 12 Rebounds im Schnitt 1,2 Steals, 2,2 Blocks. Also in Sachen Counting Stats hat er eine überragende Saison gespielt. Ist weiterhin einer der besten Verteidiger der Welt. Ist weiterhin jemand, dem du nicht die Schlüssel deiner Offense einfach so in die Hand geben kannst, weil er da einfach nicht gut genug ist in Sachen Self-Creation. Der aber eine wunderbare zweite Geige sein kann offensiv. An der Seite von entweder LeBron, ich wollte gerade sagen LeBron und Luca, aber das hat sich dann ja ausgeschlossen. Aber jetzt auch in Dallas in der kommenden Saison an der Seite von Kyrie Irving, der ein bisschen später zurückkommen wird, das ist so eine Sorge, die ich jetzt bei AD natürlich habe. Also er wird de facto wahrscheinlich die erste Option sein offensiv in diesem Dallas-Team. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob er das so gut umsetzen wird können. Aber da können wir gespannt sein. Also ja, wie gesagt, es kommt ja ungefähr dann auch aufs Gleiche raus bei uns beiden. Ich habe ihn auf 13, du hast ihn auf 12, hättest ihn auf 14, wenn Hurley und Tatum mit drin sind. Bist du noch ein paar Worte zu AD verlieren? Das wäre vielleicht interessant. Du hast Durant vor ihm und ich habe AD, wie gesagt, so ungefähr im selben Tier, aber dann eben doch drei Plätze über Durant. Also das wäre vielleicht jetzt ein interessanter Case.
Ich glaube, dass Kevin Durant der deutlich bessere offensive Spieler ist und Wichte, wie angesprochen, die Offense deutlich über der Defense in diesem Top-20-Ranking. Und je höher wir kommen, desto höher fließt dann auch nochmal die Offense ein. Also wenn ich bei den Plätzen 18 und 19 schon geguckt habe, dass mir die Offense da wichtig ist, dann ist es mir bei den Plätzen 11 und 12 nochmal umso wichtiger. Das in Anführungszeichen Anthony Davis Problem in diesen Rankings war schon immer, dass er offensiv nicht auf dem Level ist der Spieler, die da vor ihm kommen und nach ihm kommen. Deswegen ist Anthony Davis seit Jahren ein sehr, sehr schwierig zu rankender Spieler. Er ist halt jetzt aber auch nicht mehr ein Top 3 bis 5 Defender der NBA in meinen Augen, was er in seiner absoluten Prime war. Du hast die Verletzungsanfälligkeit, die da mit dazukommt. Und deswegen ging es für mich jetzt hier nicht noch höher und vor allem auch nicht über jemanden wie Kevin Durant, der offensiv da um Welten besser ist in meinen Augen und nicht so in Szene gesetzt werden muss, der sich eher reinplagen lässt in offensive Systeme, der als Creator und als Offballspieler schlicht und ergreifend dir mehr gibt als in Anthony Davis. Wenn Davis noch der beste Defender der Welt wäre oder der drittbeste Defender der Welt wäre, dann wäre das hier nochmal eine interessantere Diskussion. Aber das ist ja in meinen Augen auch nicht mehr, ist, wie gesagt, auch verletzungsanfällig. Und dementsprechend habe ich mich hier für AD auf Platz 12 entschieden, schweren Herzens, und für Kevin Durant auf Platz 11.
Alright, alright, alright. Ich würde jetzt vorschlagen, falls du den Spieler, den ich gleich nennen werde, auf Platz 10 hast, weil, also bei dir fehlt ja jetzt noch die Top 10 und bei mir fehlt quasi die Top 11 plus der Mann, den ich jetzt auf 14 habe. Falls du den Spieler, den ich auf 14 habe, ich habe es ja gerade schon anklingen lassen, auf 10 hast, würde ich vorschlagen, dann besprechen wir den noch und sparen uns die restlichen 9 beziehungsweise 11 Namen für nächste Woche auf.
Das kann ja nur LeBron sein.
Korrekt.
Ja.
Hast du LeBron auf 10?
Ich habe LeBron auf 10.
Wunderbar, dann lass uns doch jetzt den Maestro noch besprechen. Den habe ich nämlich auf 14. Wie gesagt, auch hier wieder, du hast ja dann Hurley und Tatum. Hättest du Hurley und Tatum beide in der Top 9?
Ja.
Okay, das heißt, das würde dann ja Platz 12 für LeBron entsprechen. Ich habe ihn auf 14, also auch hier, wir sind wieder nicht weit voneinander entfernt. Mach doch bitte, Julius, als Chef LeBron, Analytiker und Fan der letzten Jahre in der deutschsprachigen Bubble, gerne den Case für LeBron James. In deinem Fall als Top-10-Spieler und in meinem Fall weiterhin als Top-15-Spieler dieser Liga in hohem, hohem Alter.
LeBron ist von den gerade genannten Spielern Durant, Davis, Kawhi, wenn wir noch Booker mit reinnehmen wollen, in meinen Augen der Beste, weil er am ehesten noch jemand ist, der ganze Spiele an sich reißen kann und der immer noch auf einem Level ist, wo Defenses nicht wirklich viel dagegen machen können, wenn er locked in ist und gerade auch wenn der Wurf fällt. LeBron hat abgebaut, LeBron ist nicht mehr der Spieler, der mal war. Ich kann gucken, wo ich ihn letztes Jahr gerankt hatte, auch schon auf 10. Auch
ich hatte ihn auf 12 letztes Jahr. Also okay. Ich habe ihn um 2 Plätze quasi abgestraft.
Ja, ich ja quasi auch. Wenn du, wie gesagt, bei mir Embiid und Tatum letztes Jahr auf 5 und 6 gewesen. Das sind zwei Spieler, die ja jetzt dieses Jahr gar nicht mit drin sind. Also LeBron ist schon auch ein bisschen abgefallen im Ranking und das wird nächstes Jahr so weitergehen und so weiter und so weiter. Je nachdem, wie lange er noch spielt. Aber LeBron ist halt immer noch LeBron. Und er ist immer noch jemand, der 25 im Schlaf auflegt, der beste Passspieler aus dieser Gruppe ist, der nicht wirklich ein viel schlechterer Defender ist als ein Booker, als es selbst ein Kawhi stand jetzt oder ein Kevin Durant oder ein Kate Cunningham ist. Also man kann den Case machen, dass nach Anthony Davis defensiv sich da alle nicht allzu viel nehmen und da ist halt LeBron auch mit drin. Aber ich würde schon sagen, dass LeBron aus dieser Gruppe immer noch der beste offensive Spieler ist. Der beste Playmaker, der gefährlichste Driver zum Korb und jemand, der einfach auch mit seinem Basketball-IQ und der Erfahrung sehr viel mitbringt. Gut und gerne auch der beste Transition-Spieler aus dieser Gruppe, weshalb ich ihn hier mit auf 1 habe. Und er hat sich halt auch zu einem echt guten Off-Ball-Spieler entwickelt, was wichtig ist an der Seite von Luka Doncic. Ist jemand, der seine Catch-and-Shoot-Dreier trifft, ist ein wahnsinnig unterbewerteter Cutter aus dieser Gruppe. Wenn wir jetzt über Cutter reden, ist er womöglich auch der Beste. Und wenn er dann in Bewegung den Ball fängt, dann kannst du halt gar nichts mehr machen. Jemand, der Screens stellen kann, der abrollen kann, der sich mehr und mehr auch Off-Ball bewegt, gerade in diesem J.J. Redick-Spielsystem, der mittlerweile auch ja die Rolle der Nummer 2 hinter jemandem wie Luka auch annimmt und wahrscheinlich weniger verletzungsanfällig ist, als es jemand wie Kawhi Leonard ist, als es jemand wie Anthony Davis ist. Also das Komplettpaket gefällt mir von all diesen Spielern aus Offense, Defense, Basketball-IQ, Verletzungsanfälligkeit, Erfahrung. Da gefällt mir das Gesamtpaket bei LeBron am besten. Es ist nicht so, dass LeBron ja meilenweit über all diesen Spielern steht. Ich würde basically wahrscheinlich wirklich sagen, Spieler 10 bis 15, also LeBron, Durant, Davis, Leonard, Booker und Cunningham, diese 6 Spieler, die sind bei mir in einem Tier. Vielleicht kann man Cunningham rauslassen, noch, weiß ich nicht. Aber dann hast du halt Booker, Leonard, Davis, Durant, LeBron in einem Tier. Und das Komplettpaket von LeBron, selbst in diesem Alter, gefällt mir von all diesen Spielern am besten.
Ja, ich habe ja quasi, komm, ich nehme Booker auch noch mit rein in das Tier, dann macht das, sind wir da ein bisschen mehr auf einer Wellenlänge. Ich habe quasi Kawhi nicht in diesem Tier, wegen Verletzungssorgen. Und dafür habe ich Mobley in diesem Tier, weil ich ihm vielleicht ein bisschen mehr offensives Wachstum zuspreche als du. Und dann denke ich, kann man das in beide Richtungen ganz gut vertreten. Ich glaube, zu LeBron, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, er ist ein Spieler, der immer noch einzelne Spiele an sich reißen kann. Aber er ist inzwischen halt einfach nicht mehr ein Spieler, der eine gesamte Playoff-Serie zum Beispiel an sich reißen kann oder gar einen gesamten Playoff-Run. Ich glaube, das wäre auch einfach utopisch, das zu verlangen von einem 40-Jährigen. In dieser Erstrundenserie gegen die Wolves hatte er dieses eine Spiel 3, in dem er mit 38 Punkten nochmal so richtig am Rad gedreht hat. Hat sich in Spiel 1 sehr, sehr schwer getan, hat sich auch in dem Sieg in Spiel 2 relativ schwer getan. Spiele 4 und 5 waren dann wieder, also in Spiel 4 zum Beispiel hat er 46 Minuten abgerissen, also das ist halt auch einfach crazy. Für jemanden in seinem Alter hat er da 27, 12 und 8. Aber es war halt nicht mehr so, dass du über eine gesamte Playoff-Serie hinweg weißt, okay, LeBron James gibt mir jeden Abend 27, 7 und 7, was ja seine Karriere-Averages sind im Grunde. Und deswegen, ich denke, das fühlt sich hier richtig an. Schon noch in meinem Fall knapp außerhalb der Top 10, in deinem Fall jetzt noch knapp in der Top 10, immer mit dem Tatum-Halliburton-Disclaimer. Gut, das heißt, bei dir fehlen jetzt noch die Top 9 und bei mir fehlen die Top 11 inklusive Tatum und Halliburton. Und ich würde sagen, das ist doch ein sehr, sehr schöner Cut-off-Point für nächste Woche, oder?
Auf jeden Fall. Und da sind wir sogar schneller durchgekommen, als ich dachte.
Ja, ja, ich dachte, ich hätte auch damit gerechnet, dass das hier heute ein noch mal längeres Ding wird. Vielleicht noch mal ganz, ganz kurz Recap. Meine Plätze 20 bis 12 in dem Fall. Pascal Siakam, Jalen Williams, Kawhi Leonard, Kate Cunningham, Kevin Durant, Evan Mobley, LeBron James, Anthony Davis und Devin Booker. Und bei dir sind das die Plätze 20 bis 10. Zion Williamson, oder willst du die selber kurz noch raushauen?
Ja, Zion auf 20, okay. Dann J-Dub, Cat, Chad, Mobley, Cunningham, Booker, Leonard, Davis, Durant und LeBron auf 10.
Alright, alright, alright. Das war doch ein würdiger Start für Season 4 von Double Step Back, würde ich sagen. Ich habe noch eine kleine Trivia für dich dabei.
Hau raus.
Kevin Durant, über den guten Mann, haben wir gerade relativ ausführlich gesprochen, ist einer von nur 2 Spielern in NBA History, der einen Karrierepunkteschnitt von mindestens 25 Punkten pro Spiel und ein Karriere-True-Shooting von mindestens 60% vorzuweisen hat. Und ich würde gerne von dir wissen, wer der andere Spieler ist, auf seine Karriere gesehen, mindestens 25 Punkte pro Spiel und mindestens 60% True Shooting. Und ich habe BK Ref hier offen, sodass ich, wenn du jetzt Namen sagst, die das vielleicht nicht sein sollten. Es ist schon so ein bisschen um die Ecke gedacht. Also ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn du das im ersten Versuch irgendwie raushaust. Dann kann ich direkt hier live nachgucken, was die Karriereschnitte sind.
Na, wenn du es so sagst, dann wären es ja nicht Spieler wie LeBron oder Michael Jordan sein, was wahrscheinlich meine ersten Tipps gewesen wären.
Nee, sind es nicht. Das würde mich jetzt, da gucke ich mal kurz. Also LeBron hat einen Karrierepunkteschnitt von, das wissen wir ja, das sind so um die 27. Mhm. Also das dürfte, genau, 27 Punkte pro Spiel, daran scheitert es nicht. LeBron hat ein Karriere-True-Shooting von 59%. Also scheitert da relativ knapp dran.
Und Jordan? Bei
Jordan Karrierepunkteschnitt von 30,1 und Karriere True Shooting ist jetzt die Frage, ob das überhaupt. Ah ja, True Shooting wurde immer. Karriere True Shooting 56,9%. Sagen wir mal 57. Also das ist für damalige Verhältnisse sehr wahrscheinlich gut. Auch schon ganz schön krass.
Da muss ich wahrscheinlich eher so in Richtung aktive Spieler denken. Weil zur damaligen Zeit konntest du halt kaum so viele Punkte averagen und diese Effizienz haben.
Genau. Es ist ein aktiver Spieler.
Steph.
Nein.
Weil
da
zu
könnte
wenig
ich mir
Punkte,
vorstellen, ja, vielleicht
wegen zum Beginn seiner Karriere.
Genau, also Steph ist bei 24,7 okay. Punkte.
Aber die True Shooting müsste locker passen.
Ja, sitze hier immer ein bisschen gescrolle, aber ja, True Shooting Karriere 62,5 würde, das passt.
Also kommt er da wahrscheinlich noch hin jetzt, wenn er noch 2 Jahre einigermaßen gut scored.
Vermutlich, ja.
Luca? Wahrscheinlich scheitert es da an der True Shooting.
Luka Doncic, 28, nee, stimmt nicht, das war letzte Saison. Okay, ich wollte gerade sagen, 28,2 Punkte. Ach nee, stimmt nicht, das ist zu viel, das ist die letzte Saison. Auf die Karriere sind es 28,6. Und True Shooting, 58,8, ja, also relativ knapp drunter.
Ist es ein aktiver zweiter Spieler?
Es ist ein... Theoretisch ja, praktisch sind wir uns da nicht so ganz sicher.
Ha! Okay.
Der Mann ist ein zweifacher Scoring-Champ und einfacher MVP.
Ich hätte ja fast Harden gesagt, aber da macht dein Kommentar gerade nicht allzu viel Sinn. Wer war denn Scoring-Champ die letzten Jahre? Ist es Embiid?
Es ist Joel Embiid.
Crazy.
27,7 Punkte pro Spiel in seiner Karriere und 61,3
Der kam halt,
Prozent,
weil er gerade noch seine ersten Jahre verpasst hat, gleich mit einem ziemlichen Monster-Average rein. So, der hat halt diese 15 Punkte pro Spiel Saisons dann halt nicht gehabt.
Genau, also Embiid hat in seiner de facto dann Rookie-Saison, 2 Jahre nachdem er gedraftet wurde, 20,2 Punkte aufgelegt. Wahnsinn. Und das ist dann stetig bergauf gegangen. Dann hatten wir natürlich diese ganz krassen Jahre, unter anderem das MVP-Jahr, da hat er halt 33 pro Abend gemacht. Im Jahr darauf hat er sogar 34,7 gemacht, aber halt nur in 39 Spielen. Und letztes Jahr ging es dann wieder ein bisschen runter, aber ich guck mal, True Shooting, da war er in seiner Karriere auch nie unter 57%. Und zu seinen ganz krassen Prime-Scoring-Zeiten reden wir da halt von 65-66%.
Verrückt.
Ja, kleine, aber feine Trivia zum Abschluss.
Hat mir
das soll es gewesen sein für heute, Freunde. Season 4 von Double Step Back ist auf der Straße und wir danken euch natürlich sehr, sehr herzlich, dass ihr da wieder am Start seid. Wir hoffen natürlich, das bleibt auch so jetzt im 4. Jahr dieses schönen Podcasts. Nächste Woche geht's weiter, wie gesagt, mit den Top 10 bzw. Top 11, Top 9 von uns beiden im jeweiligen Ranking. Wir freuen uns da riesig drauf. Wir hoffen ihr auch. Macht's gut, Freunde. Bis nächste Woche. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.